Na, was bist du denn für einer?
Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen Heruntergekommenen wie dich vermisst keiner. Was?
Ich habe dich gefragt, wer du bist.
Ich bin Jorga, der Schöne. Podcaster und Lebenskünstler. Arm an Sorgen, reich an Weisheit und Gold. Und die Zuhörer liegen mir zu Füßen.
Ich merk schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren.
Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgenson und Kurga.
Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer weiteren Podcast-Ausgabe von Wir sprechen uns noch. Und heute auch wieder mit dem absolut ehrenwerten Jorgenson.
Hallo, ich bin Jorgenson. Und natürlich ist heute auch der ehrenwerte Jurga wieder dabei, der letzte Woche nicht dabei war. Willkommen zurück.
Ja, dankeschön. Falls ihr den Podcast letzte Woche noch nicht gehört haben solltet, dann hört ihn euch auf jeden Fall nochmal an. Ich hab's auch getan, ja. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet's nicht bereuen. Leider aus privaten Gründen konnte ich letzte Woche nicht, aber ja, dafür bin ich heute ja wieder da. Ja, und wir werden heute nochmal einige Zuhörerfragen nochmal mit durchgehen. Und ja, ich würde sagen, möchtest du noch kurz vorher was sagen, bevor wir starten, oder?
Ich überlege gerade.
Ja.
Ich weiß, man könnte jetzt nochmal sagen, stimmt nochmal für Wir zocken noch ab, falls ihr es noch nicht getan habt,
oder
euch das Projekt interessiert. Da gibt's jetzt gerade wieder, weil Skyrim läuft jetzt noch gut, 2 Wochen, aber...
Also eine Woche noch, wenn der Podcast rauskommt, noch ungefähr eine Woche.
Ja, okay, wenn der Podcast rauskommt, ja. Noch eine Woche. Ein bisschen drüber vielleicht.
Ja.
Und dann könnt ihr schon mal abstimmen fürs nächste Wiezocken noch Projekt. Und sonst weiß ich nicht. Wir gehen mal heute die Fragen noch durch, die wir von vorher noch offen hatten. Gucken, was da noch dabei ist. Wenn jetzt etwas schon beantwortet wurde, dann überspringen wir das. Aber sonst gehen wir ein bisschen durch. Und dann kommt ja jetzt bald der Elex-Podcast noch.
Genau. Richtig. Jo. Der, den wollen wir im September aufnehmen und ja, dann sollte der bald, sehr bald dann kommen. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, schießen wir einfach mal los. Ich habe hier einen Kommentar von Antonius bekommen, der hat 4 S hinten dran. und der hat hier 3 Unterfragen geschrieben, die ich ganz cool fand. Hallo, ich weiß nicht, ob diese Fragen schon mal gestellt wurden, aber was denkt ihr über folgende Dinge? Erstens, woher kommt der Held eigentlich? In Kurinus scheint ihn ja niemand zu kennen, als er in Gothic 2 dort ankommt, genauso wie auf dem Festland. Wenn er von dort käme, müsste ihn zumindest mal eine Person, jemand drauf ansprechen oder er müsste sich an Orte erinnern. Kommt er also von irgendeiner unbekannten Insel, die wir nicht kennen? Oder wurde er einfach wie im Mr. Bean Intro von Außerirdischen auf die Welt geklatscht?
Dazu hätte ich auch 2 Theorien. Also,
okay.
Entweder ist es wirklich so, dass er von Innos selbst auf die Welt geklatscht wurde. Ne? Dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt einen neuen erwählten Innos, der das, der den Schläfer besiegt, der danach die Drachen besiegt, das brauchen wir. Weil sonst, oder Adanos war es, der sagt, hey, die Welt geht ins Ungleichgewicht, ich muss da was machen, ne? Mhm. Und dann kriege ich mir da mal einen schönen Menschen, der sich darum kümmern muss. Sodass niemand ihn kennt und der einfach da ist. Oder man nimmt irgendjemanden, der schon da ist, aber löscht seine Erinnerung und die Erinnerung der anderen an ihn.
Ja.
Und er hat dann einfach diese Aufgabe. Ne? Also die beiden Möglichkeiten hätte ich jetzt spontan.
Ja. Ja, oder vielleicht noch eine dritte Möglichkeit. Er hat irgendwie in Myrtana gelebt, aber war dort einfach nicht relevant. Und deshalb kennt ihn da halt auch niemand so. Ich meine, Midland ist ja schon relativ groß. Das würde vielleicht deine Theorie von Anfang nochmal interessant gestalten, weil du gesagt hast, ja, Innos hat ihn halt wirklich auf die Welt geklatscht, so. Ich stelle mir irgendwie gerade vor, wie die 3 Götter oben sitzen und einfach eine Runde Yu-Gi-Oh! Spielen. Und dann einfach so, Innos hat dann einfach den Helden ausgespielt. Mit einer gewissen Angriffs- und Verteidigungsrate und dann ausgerüstet mit verschiedenen Gegenständen, zum Beispiel mit dem Auge Innos oder mit der Klaue Belias oder so. Und hat dann quasi gegen ja, seine Brüder dann quasi Yu-Gi-Oh! Gespielt im Stile von Gothic. Fände ich cool, wenn es noch ein Gothic-Kartenspiel gäbe.
Gibt es doch dann, es ist ein Brettspiel, aber
ja, das ist
da gibt es auch Karten dabei.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht so ein Kartenspiel wie Magic oder Yu-Gi-Oh!
Passt aber nicht ganz zu diesem, der Held ist der Entscheider und ist frei vom Göttereinfluss, ne?
Ja, stimmt schon, hast recht.
Aber so die Idee ist witzig, dass man im Machtspiel der Götter einfach irgendwie so eine Figur ist.
Ne, das auf einer Karte. Geil. Ja. Oder wie so eine Art Schachspiel.
Ja.
Zweite Frage. In welchem Kerker wurde er eigentlich gefangen gehalten, bevor er in die Barriere geworfen wurde?
Ich denke mal, in dem in Korinus, ne? Oder man hatte ihm auf, er sagt ja, er wurde in einem dunklen Loch festgehalten. Es könnte natürlich auch auf einem Schiff sein. Bei der Überfahrt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und
Und es mussten 2 Monate gewesen sein, weil beim Dialog mit Kirgo in Gothic 1 hört man ja noch, dass Kirgo sagt, ey, für 2 Monate Kerker siehst du ja auch ganz schön gut aus.
Ich dachte 2 oder 3, ich weiß es auch gar nicht mehr.
Aber 2.
Ja, wenn es aber auf dem Schiff wäre, was ja auch sein könnte, so eine Überfahrt, weiß nicht, von Mythana nach Korinus könnte ja schon eine Weile dauern, ne?
Naja, also nicht 2 Monate.
Ja, weißt du das?
Ja, ich meine, nachdem der Drache besiegt wurde, glaube ich nicht, dass der Held und seine Crew 2 Monate zum Festland gebraucht hat.
Es gibt keine zeitliche Einordnung dafür, gar keine.
Ja, aber guck doch mal, wie nah das beieinander ist. Also ich meine, wenn du einmal über die Insel Korinus latschst, so, dann brauchst du nicht lange. Und wenn man sich jetzt mal so die Map anguckt, dann sind die Inseln ja auch nicht weit voneinander weg. So.
Nee, von Korinus nach Edorath nicht, aber vom Edorath zum Festland könnte schon weit sein.
Meine ich ja. Also von das Festland zu Korinus wirkt jetzt nicht so
ultra weit weg. Es gibt keine Karte davor, wo Edorath und Korinus. Es gibt diese Fanmade-Karte, aber das ist ja auch nichts Offizielles. Und das von Arcania würde ich auch nicht für voll nehmen.
Okay, gut. Ja, alles klar.
Ne, also ich weiß nicht, also ich könnte mir das schon vorstellen, dass es länger dauert. Deswegen sage ich einfach mal, dass es auch auf dem Schiff sein könnte. Aber vielleicht saß er auch einfach irgendwo in einem Kerker dort, wo dann rübergeschifft, oder er saß in Korinus im Kerker. Viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht.
Ja, genau, ich mag, glaube ich, die Korinus-Kerker-Theorie. Würde ich jetzt mal so präferieren.
Jo.
Ja. Und die letzte Frage, was er geschrieben hat, hatte der Held in seinem früheren Leben irgendeine Art Ausbildung? Er kann ja schon am Anfang von Gothic 1 eigentlich ja gar nichts. Nicht mal großartig Diebestalente. War er etwa ein Penner? Ein Penner?
er kann sogar Schlösser knacken.
Ja, aber halt nicht sehr gut.
Ja, okay, er kriegt jedes Schloss auf. Ne, wenn du dich nicht dumm anstellst, das kommt ja dann mehr auf dein Skill an. Aber eigentlich, er kann es grundlegend.
Ja, und gut, dann könnte ich es ja auch.
Ja.
Aber es hat bei
weil du nicht weißt, wie Dietrich funktioniert, schätze ich mal.
Ja, schon. Also theoretisch weiß ich es schon, aber praktisch habe ich es noch nie probiert.
Ja, er hat ja schon ein bisschen Praxiserfahrung, denke ich.
10%
in Gothic 2 dann nicht mehr, da hat er wieder vergessen.
Ja, stimmt. Aber gut, da kann man es halt auf diesen magischen Teleport schieben, dass er das vergessen hat.
Ja, und er kann. Ich weiß nicht, also er ist ja auf jeden Fall dazu befähigt, schnell Dinge wieder zu lernen. Ne, vielleicht geht es ihm auch einfach nicht gut. Er ist auf jeden Fall ganz gut in Form für Kerker, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ne? Und er eignet sich dann auch wieder schnell Wissen an. Also von daher, so ein Opfer ist er gar nicht.
Wenn wir jetzt mal annehmen, der Held ist halt wirklich so ein 0815 normaler Dude, so mit seinem Charakter, mit seinem Aussehen und so. Wo würdest du ihn beruflich am ehesten sehen? Wenn er wirklich so einfach so ein normaler Typ wäre, normaler Bürger.
Normaler Bürger?
Ja, ohne göttliche Vorbestimmung.
Boah, das ist gar nicht so einfach, finde ich. Also, weil er ja so flexibel ist, wie wir ihn kennen, könnte ich mir überall vorstellen. Er könnte selbst einfach irgendwie so ein Lehrling sein bei Bospa oder halt auch bei Harald oder auch bei Konstantino. Er könnte einfach in irgendeiner Kneipe arbeiten. Er könnte alles Mögliche machen, ne? Also, von daher.
Also, ich muss sagen, von seinem Alter würde ich ihn jetzt tatsächlich nicht bei Konstantino sehen. Als Alchemist, so. Dafür wirkt er mir irgendwie nicht zu wissbegierig genug. So, dafür ist er mir ein bisschen zu, ich will jetzt nicht sagen introvertiert, aber zu zurückgezogen. Also, ich sehe ihn auch eher bei Bospa tatsächlich so, als jemand, der auch gerne mal irgendwie ein paar Tage allein in der Wildnis verbringt. Mhm. Der jetzt nicht zwingend immer Gesellschaft braucht, so würde ich ihn auch einschätzen, so. Aber ich könnte ihn auch in so einem handwerklichen Beruf sehen, als Schmied oder als Tischler oder so. Das würde ich ihm auch noch So, das steht ihm, glaube ich, auch ganz gut. Aber so als Händler zum Beispiel sehe ich ihn gar nicht. Das wirkt irgendwie gar nicht so passend zu ihm. Aber wie gesagt, so Jäger oder Schmied würde ich noch am ehesten ihm zutrauen.
Ich habe noch die Skyrim-Voicelines, wo er am Marktstand steht in Skyrim und da Leute für seinen Handelsstand anwirbt. Damit muss ich irgendwann auch noch mal was machen.
Geil,
Alter. Hast du den Händlerhelden?
Ja, du und Corinnes Pictures habt ja jetzt wieder neuen Content rausgeballert. Ich muss mich am Wochenende jetzt mal für ein neues React hinsetzen. Da ist jetzt wieder ein bisschen was zusammengekommen.
Jo, jetzt ist wirklich richtig viel.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Okay. Dankeschön, Antonius, für deinen Input diesbezüglich und ja.
Klobrille hat geschrieben, hey, toller Podcast. Was wäre, wenn der Held vom verrückten Korkalom und den fanatischen Novizen im Tempel getötet worden wäre? Der Schläfer wäre erwacht, die Barriere wird aufgelöst und Belia gewinnt den Krieg gegen Innos. Würde mich auf euer Gedankenspiel sehr freuen.
Das ist eine gute Frage.
Wir hatten schon mal was Ähnliches, ne? Wir hatten schon mal darüber geredet, was passiert, wenn... Hatten wir nicht sogar, wenn der Held sich dem Schläfer anschließt, irgendwie sowas mal rumgespinnt? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber wir haben darüber philosophiert, was passieren würde, wenn die Barriere stehen bleibt, der Schläfer alle korrumpiert, alle sich ihm anschließen, und dann geht die Barriere weg und dann strömen die apokalyptischen Besessenen über das Land und erobern alles.
Genau, darum ging es. Also ich glaube, es ging halt wirklich darum, was das Ziel des Schläfers war und wie er es durchsetzen wollte. Ich glaube, er wollte quasi einen Krieg innerhalb der Barriere für sich entscheiden, indem er halt quasi die Bruderschaft manipuliert, sodass die Bruderschaft quasi neues und altes Lager übernimmt oder besiegt. Auf jeden Fall, dass alle Menschen innerhalb der Barriere dann seinem Willen gehorchen und dann wollte er, glaube ich. Ist egal, ich glaube, darüber hat man gesprochen.
Darauf haben wir uns geeinigt und hier wäre die Antwort eine ähnliche, denke ich.
Richtig, ne? Richtig. Also, wenn der Held gestorben wäre durch Korkalom, dann denke ich halt auch, dass, ich glaube nicht, dass dadurch die Barriere explodiert wäre, auf keinen Fall, weil das kann nur der Schläfer eigentlich beeinflussen oder er ist halt quasi der Indikator dafür. Aber ich glaube, das Spiel wäre dann halt einfach vorbei und man kriegt ein Game-Over-Bildschirm.
Das ist aber die sehr einfache Antwort.
Ja.
Naja, weil das andere wäre dann wahrscheinlich so klar. Ne? Es würden weitere Leute dem Schläfer zum Opfer fallen, sag ich mal, und mit ihm wahrscheinlich dann andere bekämpfen.
Aber das wäre auch guter Stoff.
Erobern.
Auf jeden Fall, das wäre guter Stoff für einen möglichen zweiten Teil dann. Weil nehmen wir mal an, der Held wäre nicht erfolgreich gewesen mit seiner Mission in Gothic 1 den Schläfer zu besiegen, sondern der Schläfer hätte gewonnen. Und der Held wäre nur ganz knapp mit dem Leben davongekommen und wäre irgendwie mit einem kleinen Schiff irgendwie zum Festland drüber gesegelt. Dann hätte der potenzielle zweite Teil sein können, dass man in Myrtana und Nordmar und Varant sich quasi durchquestet und man arbeitet darauf hin, zurückzukehren nach Corinnes, um dort quasi dann den Schläfer in einem zweiten Kampf in einer Round 2 zu besiegen quasi.
Ja.
Und dann ist quasi ganz Corinnes, die ganze Insel ist dann quasi voll mit korrumpierten und besessenen Menschen, die quasi wie so ein kleines, ein größeres Irdorad, wenn man so möchte.
Ja, das hat mir auch gefallen. Gerade in einer moderneren Grafik. Ich hätte mir gerne in Gothic 3 nochmal Corinnes angesehen.
Ja.
Das wäre cool, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch solche Unreal Engines, durch Corinnes gehen kann oder wo es so Aufnahmen gibt. So, das sieht schon ganz nice aus, muss man sagen.
Jo, habe ich letztens, das wollte ich gerade auch sagen, habe ich neulich mal so ein Video auch verlinkt bei mir in einem Community-Hub. Und da war ich auch echt begeistert, weil ich habe sowas noch nicht gesehen.
Das sah schon cool aus, ja.
Ja, vielleicht erleben wir ja dann sowas beim Gothic 2 Remake, wenn das Gothic 1 Remake gut ankommt.
Ja, schön wär's.
Ja, dann hat wieder jemand mit tollem Usernamen, Kotze-Spritzer, geschrieben. Echt geiler Podcast, richtig angenehm zuzuhören. Ich hätte 12 Fragen, aber will es erstmal bei 2 belassen. Welches alte Feature wünscht ihr euch in Elex, welches im ersten Teil noch gefehlt hat? Ich persönlich habe es vermisst, dass man Leute erst bewusstlos hauen kann und dann erst tötet, wenn man will. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Das ist ein Feature, was gerne jedes Piranha-Bolt-Spiel hätte haben sollen. Dass Gegner nicht direkt tot sind. In Risen 2 und 3 waren Leute dann bewusstlos, sind nach einer Zeit wieder aufgestanden und dann stand über ihren Kopf für 20 Sekunden, die sind verärgert und dann war auch alles egal. Danach waren sie wieder ganz normal.
Ja. Ich glaube, man konnte in Elex, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, man konnte in Elex 1 nicht den Leuten die Waffen abnehmen, oder?
Nee, konnte man nicht.
Genau, das ist zum Beispiel so ein Ding, das würde ich mir definitiv für Elex 2 wünschen.
Mhm.
Auch,
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich jetzt das Video einbeziehen darf, was ich heute gesehen habe.
Bezieh doch ein, wie du willst.
Okay, also Pianabytes hat ja bestätigt, dass das möglich ist, dass man in Elex 2 den Leuten wieder ihre Waffen abnehmen kann und so. Also es ist schon geplant, dass viele Features irgendwie wieder eingebaut werden sollen.
Ja.
Von daher, da freue ich mich schon besonders drauf.
Das ist auch so gesehen eigentlich nicht nur eine Kleinigkeit, weil es auch zur Immersion beiträgt. Weil wenn jemand die Waffen im Kampf benutzt, dann können sie ja nicht einfach weg sein.
Richtig. Ja?
Und es wäre dann auch unlogisch, sie nicht einfach mitzunehmen. Dann könnte man vielleicht so einen Weg gehen wie in Gothic 3, dass man sagt, okay, die sind vielleicht abgenutzt. Aber ich persönlich fand auch das nicht so gut, weil mir hat das in Gothic 2 gefallen, dass man einfach die Waffen hatte, die hatten dann auch den Wert, die waren auch genauso gut, als wenn du die hättest. Ne? Dann könnte man vielleicht wieder mit irgendwelchen Handwerks arbeiten noch da dran, die schleifen oder so, dass sie stärker werden, wie
verbessern,
bei Gothic 3.
Genau.
Ja, das hat mir gefallen.
Das wäre cool,
bei Elex gab es ja auch ein Verbesserungssystem, aber das war so ein Stufensystem.
Ja.
Da bin ich weiß auch nicht, ich bin unentschlossen, was das angeht. Ich fand es jetzt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ich fand es auch nicht besonders nicht gut. Ich weiß nicht. Es war interessant, die Waffen aufzuwerten, aber dann haben sie auch immer ihren eigenen neuen Look bekommen und teilweise gefällt er einem dann nicht und dann ist man auch irgendwie unzufrieden. Das ist aber mehr so eine optische Geschichte und es läuft darauf hinaus, dass du halt die Aufwertungen, die machen mehr Schaden, ne? Oder du kannst ihnen irgendwie einen besonderen Schadenstyp zuweisen. Da würde ich mir auch wünschen, dass in zukünftigen Piranha-Bytes-Spielen auch mehr erklärt wird. Weil in Elex wurde nicht einmal meines Wissens nach erklärt, was die einzelnen Schadenstypen überhaupt machen. Du musstest es selbst herausfinden.
Ja, es gab ja irgendwie Hiebwaffenschaden und Stichwaffenschaden und so. Und du weißt ja auch nicht, was ist besser gegen welche Kreatur.
Das meine ich gerade gar nicht. Ich meine Feuerschaden, Radioaktivschaden, dann gibt es Strahlungsschaden, alles Mögliche. Das so, ne?
Okay.
Und das wurde nicht erklärt. Ich glaube, sowas wie Hiebwaffenschaden gab es gar nicht mehr. Das gab es in Risen 3 noch. Aber auch da haben wir ja schon mal drüber geredet im Risen 3 Podcast, dass wenn man unterschiedliche Waffenarten hat, dann sollten die auch unterschiedliche Animationen haben. Das war in Elex zum Beispiel so. Aber sie haben sich nicht unterschiedlich ausgewirkt, glaube ich, auf die Verteidigung des Gegners.
Es wäre halt cool, wenn man es quasi wie so ein Age of Empires System hätte, dass gegen bestimmte Gegner machst du halt mit bestimmten Waffentypen wieder unterschiedlich Schaden. So. Ich meine, in Gothic 2 war es ja so, wenn du einen Feuergolem mit Eis angegriffen hast, hast du ja Schaden gemacht. Als wenn du jetzt mit einem Feuerball angegriffen hast, hast du gar keinen Schaden gemacht. Und umgedreht. Ja. Sowas fände ich halt schon geil, ne? Wenn du zum Beispiel gegen irgendwelche vierbeinigen Monster mit einem Speer einfach dich besser machst, als wenn du jetzt irgendwie ein Kurzschwert hast oder so.
Ich meine, das gibt es in Elex mit den Schadenstypen, zum Beispiel, dass in Ignadon viele Kreaturen feuerresistenter sind, weil das ja so eine Lava-Region ist.
Ja, okay.
Das gibt es, glaube ich, und dass manche halt anfälliger gegen Eis sind, aber und Mutanten waren, glaube ich, sehr anfällig gegen Radioaktivschaden oder Giftschaden. Ne? Es gibt ja so viele Schadenstypen. Viele verhalten sich ähnlich und man weiß nicht genau, wofür ist denn das jetzt da oder was ist der Unterschied. Und da wünsche ich mir eine einfache Erklärung. Aber im Ansatz haben sie sowas schon gemacht.
Ne? Mhm.
Mal gucken.
Ja.
So, da hat er Frage 2. Wie würdet ihr ein neues Gothic von Piranha Bytes finden? Traut ihr es denen noch zu, ein Gothic zu machen, welches an die ersten Teile rankommt? Ich zweifle ja eher daran und deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, wie ich bei der Ankündigung reagieren würde. Es kann einfach so viel schief gehen. Wäre es nicht am besten, diese geniale Serie einfach in Ruhe zu lassen? Grüße gehen raus und ich küsse eure Nasenbeine.
Geil. Ja. Nee, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie das nochmal hinkriegen würden, weil der Kernteil des Teams, welches damals für Gothic verantwortlich war, ist ja nicht mehr bei Piranha Bytes und deshalb ich hab mich jetzt auch mit dem Gedanken abgefunden, dass das, glaube ich, nichts werden würde. Ich habe ja auch lange gehofft, ich glaube auch zu Beginn dieser Podcast-Reihe habe ich ja immer wieder davon gesprochen, ich fände es so geil, wenn Piranha Bytes nochmal einen abschließenden Teil machen würde und so, aber wenn man es realistisch betrachtet, glaube ich nicht, dass sie in der Lage dazu wären, ein Spiel zu produzieren, was die Gothic-Fans, und ich sage jetzt bewusst Gothic und nicht Piranha Bytes-Fans, was die Gothic-Fans zufriedenstellen würde. Dementsprechend ist es vielleicht auch ganz gut, dass sie das einfach ruhen lassen oder das an THQ halt abgegeben haben, mehr oder weniger. Ja. Und ich glaube, man sollte da frisches Blut ranlassen, die mit der Serie genauso viel anfangen können wie wir, oder zumindest die Köpfe, die dahinter stecken. Dementsprechend... Ja, ich freue mich aufs Remake, aber ich glaube nicht, dass Piranha Bytes das irgendwie nochmal auf die Kette kriegen würde.
Ja, geh ich mit. Ich würde mich natürlich immer über ein Gothic freuen, auch. Ich würde es spielen, natürlich, ne? Aber es ist, glaube ich, schwer, das nochmal hinzukriegen, was damals erreicht wurde, in einem moderneren Engine, einem moderneren System. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, 1:1, dass man sagt, hey, das ist Gothic, das fühlt sich an wie Gothic. Das wird beim Remake auch passieren. Dem einen wird es gefallen, dem anderen wird es nicht gefallen. Das wird so sein.
Ja.
Und nichtsdestotrotz freue ich mich auch aufs Remake. Aber ich lasse mich einfach überraschen. Ich versuche jetzt auch nicht mit dem größten Hype und mit der größten Erwartungshaltung daran zu gehen. Und ich würde mir aber trotzdem wünschen, ein Piranha Bytes in Zukunft, nachdem sie wahrscheinlich Elex 2 und 3 gemacht haben, dass sie vielleicht wieder Richtung Fantasy gehen. Also mittelalterliches Fantasy-Setting, weil das gefällt mir persönlich einfach am besten. Und immer wenn ich in Enex und so die Burgen da gesehen habe, die Ruinen, dann denke ich mir so, ach, wie schön wäre das, wenn man jetzt so ein mittelalterliches Spiel hätte.
Ja, das verstehe ich. Aber ja, also klar, man soll ja niemals nie sagen, und vielleicht haben sie dann auch in 3, 4, 5 Jahren wieder Bock, mal so ein richtiges Ur-Fantasy einfach mal zu machen. Ja. Aber sie haben ja lange auch in Interviews immer davon erzählt, so wie gern sie auch mal was anderes machen würden. So, und nach 6 Spielen, die halt eben dieses Ur-Fantasy halt bedient haben, glaube ich nicht, dass die jetzt nach 1 oder 2 Spielen mit ein bisschen futuristischen Elementen da jetzt so schnell wieder davon abweichen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch Elex 3 noch kommen wird, wenn Elex 2 gut läuft, und dann werden die das halt weiter bedienen, und vielleicht machen die das auch einfach so lange weiter, bis da alle sagen, okay, wir haben jetzt keinen Bock mehr drauf. So. Aber bleibt halt abzuwarten.
Ja, ja, man könnte sich denken, dass sie wieder eine Trilogie machen, ne? Weil sie es bis jetzt immer gemacht haben. Aber ja, mal gucken.
Ja, lassen wir uns überraschen. Ne?
Was ich finde, auch ein bisschen zu kurz kommt generell in der Spieleindustrie bei so Rollenspielen. Es gibt gar nicht so Rollenspiele aus der Antike irgendwie großartig, ne?
Ja, stimmt.
Und das wäre vielleicht auch mal so eine Geschichte, dass man vielleicht so ein griechisches Setting macht, müsste ja nicht wirklich Griechenland darstellen, aber weiß ich nicht, dass man so ein antikes Setting hat. Zum Beispiel, das hat ja auch im letzten Podcast, da haben wir über Drover geredet, da hat ja auch Chris gesagt, dass die eher so die keltische Antike behandeln wollen. Und das fand ich auch sehr interessant, weil das kriegt man auch nicht so oft mit, dass diese Zeitepochen durchleuchtet werden in der Spielindustrie. Oder was auch voll kurz kommt, ist, finde ich, so Steinzeit. Ne? Gibt's auch fast gar nichts dazu, finde ich.
Ja, wobei man da aber zusagen muss, da ist es, glaube ich, schwierig, so dieses Fantasy-mäßige reinzukriegen. Also Antike bin ich voll dabei, da kann man echt viel machen, glaube ich. Aber jetzt so Steinzeit, Bronzezeit und so.
Aber wieso ist das schwierig? Du könntest genauso Monster kreieren und du könntest halt eher mit simpleren Waffen, ne?
Ja, aber ich meine, du kannst ja jetzt keine Städte bauen, so im klassischen Sinn. Du musst halt Höhlensysteme irgendwie entwerfen oder so, maximal so kleinere Hütten. So, ich weiß nicht, das wird, glaube ich, schnell langweilig werden.
Zum Beispiel, es gibt ja dieses Far Cry Primal, ne?
Ja, genau.
Das irgendwann kam, und da fand ich so die Welt und so, das sah sehr interessant aus. Ich habe es nie wirklich gespielt, aber von dem, was ich gesehen habe, hat mir das Setting auf jeden Fall gefallen. Far Cry ist halt einfach nicht das Spielprinzip, was ich mir so vorstelle. Aber, oder zum Beispiel, es gibt ja Horizon Zero Dawn, und das ist ja quasi wie Steinzeit, aber halt schon so weit in der Zukunft, dass es wieder die Menschen zurückgebildet, aber die waren eigentlich irgendwann so weit, dass es diese fetten Roboterkreaturen gibt. Und ich glaube, mir persönlich hätte das Spiel besser gefallen, wenn es wirklich einfach in der Steinzeit wäre und gar nicht diese Roboter-Elemente hätte. Natürlich macht das zu was Besonderem, aber ich bin da auch ein Mensch der einfachen Dinge und hätte mich an einfachen Monstern und Kreaturen erfreut, ne? An Mammuts und an Säbelzahntigern und nicht an den Cyber-Varianten davon.
Vielleicht ist mein Horizont einfach zu begrenzt, um mir das richtig vorstellen zu können, wie das in so einem Steinzeit-Setting wäre. Vielleicht gibt es da auch total viele Möglichkeiten, so mit verschiedenen Monstern, Waffentypen und so. Aber ich denke mir halt so, okay, Steinzeit, da gab es halt noch nicht so viel Möglichkeiten,
sag ich jetzt mal. Aber könntest du so viel machen, ne? Schon vor, mit so Magie, mit so einem Druiden, der irgendwie Tiere herbeibeschwört oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt auf Anhieb schon einige Dinge, die ich mir gerade vorstellen könnte, aber kann sein, dass einfach, weiß nicht, ob bei jedem nicht so gut ankommt, ne?
Ja, gut, das hast du ja immer. Das war bei Risen 2 schon der Fall gewesen, so. Es gibt Leute, die finden dieses Piratige einfach super geil. Und dann gibt es halt Leute, die mögen das halt gar nicht. Und was dazwischen ist halt schwierig. Also ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die sagen, ach ja, Piraten, mal gucken. Jeder hat ja irgendwie eine Meinung zu so irgendeinem Thema. Ne? Ja. Und die sagen, es gibt maximal noch Leute, die sagen, oh, das klingt interessant, das gucke ich mir mal an. Und denen gefällt es oder gefällt es halt nicht. Aber es gibt die meisten, gerade die Gothic-Fans, die haben halt eine gefestigte Meinung und alles, was neu ist, wird erstmal direkt irgendwie negativ und abgeblockt. Und ja, das ist halt super schwierig, da an die Leute ranzukommen irgendwie, glaube ich.
Hm.
Ja, naja.
Okay, dann hatte Megam 60 geschrieben, schönen guten Tag, morgen, Mittag, Abend, Herr Kurga von Kurgenson und Herr Jorgenson von Jorga.
Geil.
Erst einmal geiler Podcast, wie immer, und jetzt zur Frage. Was hat ihn extrem angestellt, um in die Barriere geworfen zu werden? Das hatten wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal, aber kurz gesagt, was hatten wir gesagt?
Ich glaube, wir hatten gesagt, dass die Band quasi so Teil einer Untergrundorganisation ist aus Meuchelmördern oder irgendwie sowas.
Ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern.
Tagsüber Musikproben, abends Konzert und nachts irgendwelche Auftragsmorde oder irgendwie sowas. Meine ich, dass wir das besprochen
haben. Die Sache ist, was mir auffällt, dass wir mittlerweile ja so viele Podcasts haben, so viel Redezeit und dann hast du noch den ganzen Let's Plays, wo du auch irgendwas sagst und du weißt, du hast halt gar keinen Überblick mehr. Ich habe halt überhaupt keinen Überblick mehr über das, was ich mal wann gesagt habe. Ne?
Ja, ich auch nicht mehr.
Und dann gerade, wenn ich in alte Podcasts reinhöre, denke ich mir sogar, warum habe ich das gesagt? Heute würde ich das sogar anders sehen. Das ist ja auch eine Entwicklung.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wir haben ja auch dazugelernt, auch immer wieder über Gothic und die Piranha-Spiele dazugelernt in der Zeit. Also würden wir jetzt nochmal von vorne den Podcast anfangen, mit dem jetzigen Wissensstand hätten wir viele Dinge ganz anders besprochen. Ne?
Auf jeden Fall.
Und das sieht ja jemand dann nicht, der jetzt Folge 1 hört und dann ne, darunter kommentiert.
Weil du es gerade gesagt hast, so, das würde ich heute ganz anders sagen. Ich habe neulich mal so eine alte Risen 1-Aufnahme von 2016 von mir gefunden. Und da mal in die Folge einfach mal reingehört, weil da jemand einen Kommentar drunter geschrieben hat. Und da habe ich das mal so 2 Minuten laufen lassen irgendwie. Da war ich in irgendeinem Tempel gewesen, um die Artefakte zu besorgen. Und was ich da abgerantet habe über das Spiel, über die Gegner, wie sehr ich geflucht habe. Ich habe da Sachen gesagt. Da dachte ich mir so, oh Gott, das kannst du ja keinem anbieten. Ich bin total, wie nennt man das, vulgär. Ich habe die totale Vulgärsprache verwendet. Da dachte ich mir so, oh um Gottes Willen. Das ist ja eigentlich nochmal ein Grund für mich, das ganze Let's Play eigentlich offline zu nehmen und das neu zu machen irgendwie.
Ja, also, du warst ja auch, wie viele Jahre jünger warst du da, ne?
Da war ich 9, müsste ich 19 ja, gewesen sein.
Als 19-Jähriger habe ich wahrscheinlich den ganzen Tag scheiße geredet. Ne?
Also da dachte ich mir auch so, oh, eigentlich darfst du das niemand hören. Hat zum Glück nur 60 Aufrufe die Folge oder so. Aber, ja. Ich, um Gottes Willen, das ist ja echt peinlich, ne?
Auch das gehört ja dazu, zu so einer Entwicklung, ne? Und dass man sich verändert, Dinge dazulernt und einfach, was das angeht, auch ruhiger wird, ne?
Aber vielleicht mal kurz zu In Extremo. Also ich war letztes Wochenende beim Konzert gewesen, mal wieder nach langer Zeit. Das hat echt Bock gemacht.
Cool.
Ja. Wollte ich nur so kurz reinwerfen.
Nö, sehr gut, sehr interessant. Dann habe ich auch den gleichen Kommentar von Antonius hier, den du schon eben durchgearbeitet hast.
Okay.
Hat einen langen Kommentar geschrieben, wo ich mir gerade wundere, das sind so einzelne Sätze immer. Da steht jetzt einfach, wenn man Ork spielt, kann man alle Zweihandwaffen mit einer Hand halten. Ja, das stimmt. Aber ich frage, das ist wahrscheinlich auch so, dass er es auf irgendwas Bezug nimmt, aber weil der Kommentar jetzt so alt ist, weiß ich halt nicht mehr worauf.
Ich fände es halt geil, wenn Orks Zweihandwaffen hätten.
Haben sie in Gothic 3 doch, die Hellebarden.
Ja, stimmt, aber ich meine jetzt in Gothic 1 oder Gothic 2. So.
Ja. So eine dicke Keule noch, die selbst die mit zwei Händen nur tragen
können. Ja, ja.
Was haltet ihr eigentlich von Strategiespielen?
Mega.
Könnt ihr auch was für gemeinsames Zocken sein, egal ob miteinander oder gegeneinander? Also du spielst ja auch auf deinem Kanal und auf Twitch gerade aktuell sehr viele Strategiespiele. Ich glaube, dass die Leute, die dich da aktiv verfolgen, die wissen das. Ich habe bis jetzt noch auf meinem Kanal nichts mit Strategie gemacht, aber ich habe früher gerade auch mehr Strategiespiele gespielt. Ich bin, eins meiner Lieblingsstrategiespiele ist Age of Mythology.
Ja.
Das habe ich. Das war eins meiner ersten Spiele, was ich so richtig gespielt habe. Ne?
Ja.
Weil das hat mir mein Bruder irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt und dann war ich so fasziniert davon, auch die Zyklopen, wie die dann die normalen Infanterie-Einheiten nehmen und dann wegschmeißen. Und so.
Ja, genau.
Das ist sehr, sehr geil. Und halt generell Age of Empires hat mir immer gefallen. Ich habe auch eine Zeit lang Civilization gespielt. Was habe ich noch gespielt? Boah, was gab's noch früher? Empire Earth, glaube ich. Es gibt so viele Strategiespiele. Aber ja, also ich habe auch meine Erfahrung mit Strategiespielen gemacht, aber ich bin einfach jetzt, ich bin sehr schnell bei Strategiespielen überfordert, weil du musst so schnell alles machen, irgendwie, wenn du gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden spielst oder gegen gute KI. Und weiß ich nicht, ich bin da teilweise sehr überfordert.
Also es ist Strategiespiele für wir zocken noch zu nehmen, ist glaube ich schwierig. Ich denke nicht, dass das funktionieren würde. Zumindest nicht so, wie wir uns das Projekt vorstellen eigentlich. Ich spiele aktuell gerade viel Crusader Kings 3, das ist auch so Global-Strategie eher mehr. Da geht es nicht darum, irgendwie Armeen zu führen, es geht ja einfach nur darum, die zu so ein bisschen Game of Thrones, also Intrigen spinnen und politisches Wesen quasi führen und so. Stronghold habe ich jetzt wieder angefangen, sehr tolles, mein erstes richtiges Spiel, was ich so richtig gezockt habe, war Stronghold 1 damals, als kleiner Knirps. Zeitloses Spiel meiner Meinung nach, mit der besten Kampagne. Und Age of Empires 2 habe ich jetzt sehr, bin ich jetzt gerade sehr intensiv dran, gerade im Ranked versuche ich mich da gerade so ein bisschen. Und weil du gerade auch noch Age of Mythology gesagt hast, also ich finde, Age of Mythology hat die beste Kampagne, die eins der Age-Spiele überhaupt jemals hatte. Also die Age of Empires-Kampagnen sind ganz nett so, aber die Age of Mythology-Kampagne hat einfach alles getoppt. Das fand ich so geil, weil ich halt auch so ein Fan dieser antiken Götter-Mythologie einfach bin. So, das finde ich so geil.
Mir hat das auch so gefallen. Also vielleicht irgendwann mal spiele ich das vielleicht nochmal durch, weil es bei mir jetzt auch etliche Jahre her ist. Und dann mache ich es vielleicht auch auf dem Kanal, weil das wäre etwas, was auch mal voll entspannt wäre. Einfach so immer eine Folge, eine so Kampagnenrunde. Ne? Ja, ja. Und das wirklich, da gab es ja genau diesen fiktiven Held Akanthos von Atlantis.
Genau,
ne? Und
genau.
Das hat mir auch das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ne? Gerade halt auch die verschiedenen Völker, die Ägypter, die Nordmänner und jeder hatte seine eigenen mythischen Wesen. Mega cool.
Es gibt ja auch mittlerweile so Steam-Editionen davon, wo auch viel mehr Inhalte dabei sind und eine neue Kampagne dazu noch gepackt wurde und so, wo es auch ein neues Volk gibt, was es damals auf der CD-Version, die ich da
habe. Oder so?
Es gibt ein asiatisches Volk, genau, und es gibt jetzt auch die Atlanta selber als spielbares Volk. Also das gab's.
Ah, das habe ich auch gespielt, das hatte auch noch eine eigene Kampagne.
Genau. Ja. Und also für die Leute, die sich für Strategie interessieren und vielleicht immer mal auf der Suche nach einem Strategiespiel sind, also guckt euch auf jeden Fall Age of Mythology an, wenn ihr das noch nicht kennt. Das ist wirklich absolute Empfehlung.
Ja, es ist wirklich ein schönes Spiel. Okay, sorry, Chirac, aber manche von deinen Sätzen verstehe ich nicht, was die genau bedeuten sollen, weil du hast geschrieben, kann es sein, dass zur Zeit von Gothic 1 an der Miliz bzw. Paladin-Rüstung getestet wurde und in Gothic 2 es dann als neueste Rüstung genutzt wurde? Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Weißt du? Nee, oder?
Nee, glaube nicht. Aber Leute, wenn ihr so Bezug nehmt auf Aussagen von uns in dem Podcast, dann schreibt am besten so einen Zeitstempel dazu, damit wir das immer sortieren können, wenn wir irgendwas zu irgendwas gesagt haben und ihr antwortet darauf oder so.
Wie gesagt, das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach die Zeitangabe, also dass ihr die Minutenanzahl angibt und dann einen Doppelpunkt macht und dann Sekundenanzahl. Und dann habt ihr automatisch so einen Timestamp erstellt.
Genau.
Und das ist super von YouTube, dass das geht. Und dann kann man da immer hinspringen und dann kann man sich das anhören, was man da gesagt hat. Weil wir haben es ja eben gesagt, wir selber haben schon so viel besprochen, dass man dann schon alleine gar nicht mehr weiß, was jetzt vor ein paar Wochen im Podcast gesagt wurde. Was würdet ihr davon halten, wenn es in Gothic oder anderen Spielen eine Kraft- und eine Ausdauerleiste geben würde? Die Kraft leistet für den Angriff und fürs Blocken und und Paraden, also alles mit dem Oberkörper, und die Ausdauerleiste für Springen, Sprinten, Ausweichen.
Ich finde eigentlich, dass das eigentlich dasselbe ist, weil wenn ich jetzt im Kampf bin, und ich blocke oder mache Ausfallschritte oder ich renne mal ein kurzes Stück oder so, dann ist das für mich eigentlich dasselbe. Das hat für mich auch mit Ausdauer zu tun. Je weniger Ausdauer man hat, desto schwächer wird man ja eigentlich, oder? Oder
ja, wie siehst du das? Doch, sehe ich auch so. Zum Beispiel Spiele wie Dark Souls haben es ja eine Ausdauerleiste. Wenn du blockst, verbraucht es Ausdauer. Wenn du ein besseres Schild hast, dann wird er weniger weggenommen. Wenn du ausweichst, verbrauchst du Ausdauer. Wenn du angreifst, verbrauchst du Ausdauer. Wenn du läufst, sprintest, verbrauchst du Ausdauer. Das ist einfach so gedacht, dass man, naja, als Spielfigur dann müder wird. Und je nachdem, welche Aktion man macht, man muss halt seine Ausdauer managen. Und man kann nicht einfach drauf spammen.
Ja, ne?
Und also Elex hat ja auch zum Beispiel eine Ausdauerleiste, ne? Wo man auch dann im Kampf drauf achten muss. Man kann sie zwar auch ausstellen, aber die gibt es ja erstmal. Und manche Gothic-Mods haben es ja auch eingebaut. Ich prinzipiell finde das gut. Das ist auch für Leute, die ein bisschen taktischer kämpfen wollen, gerade interessant, ne? Als wenn man jetzt einfach drauf spammen will.
finde es auch gut, vor allem, weil man das halt auch aufs echte Leben projizieren kann. Ich meine, wenn ich Fußball spiele eine Stunde lang und ich bin am Anfang topfrisch, renne aber irgendwie eine Stunde übers Feld und führe Zweikämpfe und Kopfbälle und so weiter oder schieße, dann bin ich nach der Stunde auch platt und habe keine Ausdauer mehr. Nicht nur, weil ich viel gerannt bin, sondern weil ich auch körperlich, dem Körper Energie entnommen habe. So, egal ob ich renne oder nicht, das ist ja, oder beim Boxen oder so, dann kann man das ganz gut eigentlich vergleichen. So, deshalb würde ich das nicht so trennen.
Vor den Krafteinteilungen, wenn du jetzt überlegst, du rennst in den ersten paar Minuten wie ein Wahnsinniger und kannst danach gar nichts mehr.
Ja, das kommt auch dazu.
Ja. Was würdet ihr davon halten, wenn die Dialoge in Gothic etwas mehr auf die persönliche Entscheidung gehen würden? Ähnlich wie bei Dragon Age oder SWTOR. Ich weiß nicht, wofür die Abkürzung steht. Und ich weiß auch nicht genau, was du meinst, weil ich habe Dragon Age nie gespielt. Und das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ja, ich weiß, die Spiele von... ich habe jetzt auch schon den Entwicklernamen vergessen. Also die, die Mass Effect und Dragon Age gemacht haben, wurde mir tausendmal empfohlen. Ne?
Ja, Grüße gehen raus an Don Esteban. BioWare, glaube ich, ja.
Ja,
Grüße gehen raus an Don Esteban, der uns da geschältet hat vor einiger Zeit. Aber positiv. Ja, aber
ich meine, das ist immer so, Leute gehen davon aus, dass man alles auch gemacht haben muss, was sie gemacht haben. So, ich habe auch, da freue ich mich, dass du das auch nicht hast. Du hast auch nicht die Star Wars-Teile gesehen, ne?
Nee.
So, ich auch nicht. Und Leute würden dich ja nicht dafür ohrfeigen, ne? und zum Beispiel dann sind so andere Sachen wie, ich habe neulich mal Harry Potter geguckt, das erste Mal in meinem Leben. Und ich muss sagen, es war okay, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und ich glaube, die Leute, die das voll gut finden, die waren da als Kind von geflasht. Weil wenn du dir als Erwachsener Harry Potter anguckst, die fallen so viele Sinnlosigkeiten auf. Sorry, wenn ich hier gerade Harry Potter rente, an die gerade ausrasten zu Hause. Weil viele Dinge werden einfach nicht erklärt oder nicht ausreichend erklärt. Und es gibt sehr viele Logiklücken. Hat ein Herr der Ringe auch, so ist es nicht. Aber ne, man hegt ja immer eine Verbindung dazu, wenn man diese Sachen aus der Kindheit kennt. Und wenn man nicht früh genug da rangekommen ist, dann ist es auch schwieriger, sich dafür zu begeistern. Ist ja mit Gothic genauso. Ne?
Ja, das stimmt. Aber Gothic, da gibt es keine Buchvorlage. Ich glaube, bei Herr der Ringe und Harry Potter ist es halt so, da gibt es halt die Bücher. Und da wird das, glaube ich, ausführlich Dinge erklärt. So. Und ich glaube, im Film, also der Film ist halt für die Leute eher gedacht, die Bücher gelesen haben. Die können auch mit den einzelnen Details, die halt nicht erklärt werden, was anfangen. Aber so Leute wie wir beide zum Beispiel, die Bücher nicht gelesen haben, die entweder genießen die den Film und hinterfragen nicht oder hinterfragen halt Sachen und lassen sich dann von den Leuten, die es halt wissen, erklären.
Ja, aber ich hinterfrage immer Sachen bei Filmen oder bei Serien oder so. Und also wenn man mit mir Serien guckt, dann muss man damit rechnen, dass auf Stopp gedrückt wird und dann gesagt wird, hey, das macht gar keinen Sinn. Oder warum hat er das jetzt nicht gemacht? Das mache ich auch bei Spielen auch so. Und ich rede da immer von meiner persönlichen Meinung. Mehr kann ich auch nicht tun. Ne?
Ja.
Okay, was denkt ihr, beten die Nordmarer Innos wegen seinem wärmenden Feuer an und die Assassinen Belja wegen dem kühlenden Schatten?
Also, ich würde sagen, dass nicht alle Nordmarer Innos anbeten.
Nee.
Ich glaube, das macht ja eigentlich nur der Feuerclan.
Ja.
Und Hammerclan und Wolfsclan, ich glaube, sind eher so atheistisch eingestellt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also, sicherlich gibt es auch ein paar gläubige Innos-Anbeter und so, aber das lassen die halt nicht so raushängen.
Ja.
Und bei den Assassinen würde ich sagen, die beten halt Belja an, weil, das ist eigentlich eine gute Frage. Warum beten die eigentlich Belja an? Ich meine, jetzt einfach zu sagen, weil das deren Kultur ist, ist jetzt ein bisschen zu einfach.
Ich habe es auch nie verstanden, warum man eigentlich einen Gott anbetet, der offensichtlich gegen die Menschen arbeitet. Aber sie scheinen, ich meine, es gibt ja auch, wenn
vielleicht
man so sagt, es gibt ja auch aber Satanisten, ne? Die haben ja auch ihre Beweggründe versprechen sich davon, irgendwas einem dunklen Gott zu huldigen, wenn vielleicht erfüllt es ihr Leben auf andere Weise, dass sie irgendwie dadurch sich erfüllt fühlen oder keine Ahnung, es geht ihnen dadurch besser, wenn es anderen schlechter geht. Ich weiß es halt nicht, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ich glaube, ich habe eine Theorie. Ich habe eine ganz gute Theorie. Und zwar, die meisten Leute, die in Varant leben, beten gar nicht Belja an, weil die den so großartig finden oder beten den überhaupt an, sondern die haben einfach nur Angst vor dem, weil die Schwarzmagier, also die Erwählten, sage ich jetzt mal, stimmt, die Priester, die beten ja Belja an. Die zehren von seiner Macht. So, Belja gewährt ihnen ja einen Teil ihrer Macht, seiner Macht, und die Schwarzmagier sorgen dafür, dass die Tribute eingesammelt werden und so und dass die Menschen halt spuren. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, viele in Varant gar nicht Belja anbeten, sondern die leben da halt einfach und müssen halt ihre Tribute halt leisten und haben halt Angst vor Belja.
Ja, Da gehe ich mit, auf jeden Fall, weil wenn Zugen das alles kontrolliert hat, in jeder Stadt seine Schwarzmager, die Leute müssen ja den Tribut entrichten, jeder Bürger, ne, muss den Tribut entrichten, dazu wirst du ja genötigt, ne?
Ja,
Und
eben.
der Rest ist dann wirklich Tradition und Gewohnheit.
Genau.
Ne?
Ja.
Was würdet ihr davon halten, wenn es in Piranha Bytes Spielen NPCs gäbe, die nur einen Arm hätten? Sie nutzen dann nur Einhandwaffen. Vielleicht auch Skelette oder Zombies. Also, das sind sehr sonderbare Fragen teilweise.
Also, wenn jetzt so ein Skelett oder ein Zombie vor mir steht, der nur einen Arm hat, ne, dann hinterfrage ich das nicht.
Ja.
Ich würde es auch nicht mal hinterfragen, wenn es so einen Typen gäbe, der irgendwie nur einen Arm hat, der aber eine Story dazu erzählen kann.
Ja, der einarmige Sven. Und dann hat
Ja.
er nur eine Waffe und ist ein Schwertmeister noch. So wie, wie heißt er nochmal, wie dieser Jaime Lannister dann
Ja,
später
genau,
bei Game of
richtig.
Thrones. Ja, nee,
Genau.
das ist. Ja, wenn das zum Charakter passt, ja, warum nicht, ne? Zum Beispiel, aber so generell, weiß ich nicht, das klang irgendwie, das ist so eine merkwürdige Frage. Was würde ihr eigentlich davon halten, wenn alle nur einen Arm hätten?
Das ist, tja, was
Ja.
würde ich davon halten? Wahrscheinlich nicht viel.
Ja, dann, warum hängt der Einfluss von Innos und Belia von den Adanos-Artefakten ab? Weil Adanos der Gott der Mitte ist. Wäre jetzt die einfache Antwort, denke ich mal. Ne?
Ja, naja, also ich sag mal so, die Adanos-Artefakte, die sind ja vom Volke Innos, ja, ich weiß nicht, erschaffen worden, beziehungsweise halt verborgen worden, weil die ganzen Ruinen, die ja in Varan stehen, das sind ja die Ruinen vom alten Innos-Volk, sag ich jetzt mal. Und die haben ja
Was vom
quasi,
Innos-Volk?
ja, da würde ich
War
jetzt
das
sogar
nicht
mein.
Adanos-Gläubige?
Nee, das waren Innos-Gläubige. Zum Beispiel, bestes Beispiel, Harran Ho. Harran Ho war ein Adanos-Gläubiger, der wurde verfolgt von seinen eigenen Leuten, weil der ja
Stimmt, ja,
quasi nicht,
hast recht, ja.
weil der ja nicht Innos-gläubig war. Also es ist ja auch immer die Rede davon, dass das so die alten Innos-Ruinen sind. Und ich glaube deshalb, dass diese Artefakte verschlossen haben damals, um halt, ja, Adanos Macht vielleicht auch so ein bisschen unter Verschluss zu halten. Und deshalb sind die davon, ist Innos davon auch in gewisser Weise abhängig. Weil ich glaube, wenn Adanos zu viel Macht hat, dann kann es vielleicht sein, dass der beide Götter vielleicht unterdrückt. Ich weiß es nicht, also das ist jetzt Spekulation, aber.
Ja, aber doch, du hast recht, das war, stimmt, das war eigentlich ein Innos-Volk.
Ja.
Ne? Nur weil ich dachte jetzt gerade an die alte Kultur der Erbauer von Jakenda und das waren ja
Ach so, ja,
Adanos-Gläubige, aber
das
das
waren
ist
Adanos,
ja
ja.
wieder was anderes,
Ja,
ne?
genau.
Ja. Okay. Wo kamen die Drachen in Gothic 2 eigentlich her? In manchen Mods wird ja behauptet, sie kamen vom Festland.
Vielleicht, also Irdurat ist ja nicht einfach nur eine große Höhle. Irdurat ist ja, wenn man sich die Seekarte anguckt, hat ja auch einen Berg und vielleicht noch Nebenhöhlen, die man gar nicht erreichen kann als Mensch, oben im Gebirge. Vielleicht kommen die ja einfach aus dem Gebirge
Ich
quasi.
denke auch, wenn ich dann so an jetzt zum Beispiel der Hobbit denke, wie bei Smaug, der so ewig lange, jahrelang schläft unter irgendeinem Berg, ne?
Ja.
Könnten ja auch die Drachen irgendwo geschlafen haben und dann haben sie den Schrei vom Schläfer gehört und sind davon erwacht, ne? Und
Genau.
haben halt angefangen, Belial zu dienen, aktiv. Und
Vielleicht
vorher waren
haben.
das eher so, ne? Die haben halt
Ja.
gemacht, was sie wollten.
Ja. Es wurden ja auch zwei Tempel von Belia zerstört, meine ich, der nördliche und der westliche. Und der südliche und östliche sind ja verschwunden. Wenn ich das jetzt richtig zusammengereimt habe. Vielleicht sind die ja auch von dem südlichen Tempel Belias.
Ja, aber dann, das war ja eine ganz andere Zeitepoche wieder, als die verschwunden sind, ne?
Ja,
Und
aber die
dann,
Drachen sind ja auch
die waren
viel.
ursprünglich von dort, meinst du, und sind dann irgendwo
Genau.
zwischenzeitlich anders gewesen. Ja, das ist klar, das kann sein. Ne?
Na, die sind ja
Aber
jetzt nicht nur 5 Jahre alt oder so, die sind ja wahrscheinlich ein paar hundert Jahre alt oder so.
ich denke, das ist einfach so, Belia hat wie so eine, ja, weiß nicht, wie so eine Reset-Taste. Und das war dann der Schläfer, der so gesagt hat, hey, ich schreie jetzt und dann kommen alle. Und dann müssen
Ja.
alle Kreaturen folgen. Ne?
Ja,
Das
ja.
hätte wahrscheinlich Innos auch mit den Menschen, wenn Belia zu mächtig werden würde. Dann wird er auch wahrscheinlich sagen, jetzt kommen alle Innos-Anhänger auf einmal. Und dann kamen sie alle. Sogar die Paladine.
Ich musste jetzt gerade irgendwie an League of Legends denken, wenn man so als Charakter seine Ultimate zieht, seine Ultimate-Fähigkeit, das ist quasi auch wie bei Belion bei Innos.
Ja, das wäre das. So, den nächsten Satz verstehe ich wieder nicht. Den danach auch nicht. Und ganz unten steht, bitte erwähnt nicht meinen Namen, wenn ihr die Fragen beantwortet. Es ist mir sehr peinlich. Ja, dann solltest du vielleicht, sehe ich ja, dann schreib es vielleicht nächstes Mal ganz oben rein. Sorry.
Okay, jetzt muss ich das wahrscheinlich rausschneiden irgendwo, wo du das gesagt hast.
Ich glaube nicht, dass das, aber du kannst ja dann einen Piep reinmachen. Oh Gott, okay, dann hat er noch einen sehr langen Dialog geschrieben von Greg und dem Helden, den ich jetzt nicht vorlesen werde, weil einfach ich das einfach aufs YouTube kopiert habe und da ist alles durcheinander und ja, nein, tut mir leid, lieber, ja. Okay, dann neues Lager, bestes Lager, mein Lieblingscontent zum Wochenende, vielen Dank für die gute Unterhaltung, hätte eine etwas längere und seltsame Frage. Im Morrowind und Oblivion ist es möglich, als Faustkämpfer Kampfsportler zu spielen und kann entsprechende Talente erlernen. In Skyrim geht sowas auch noch ein bisschen. Ein bisschen? Ne? Das würde ich sogar nicht so sagen. Also es gibt da schon Methoden.
Ja, wir gesehen haben.
Ja, so im... Aber wir haben auch mit Mods gespielt, ne? Das hat das natürlich auch günstig. Ja. Im Skillbaum für schwere Rüstung kann man skillen, dass man mit Handschuhen, die zu schwere Rüstung zählen, mehr Nahkampfschaden macht. Es gibt ein paar wenige Handschuhe im Spiel zu finden, die den Nahkampfschaden erhöhen. Das bedeutet, dass Waffen selbst ein wenig relevant sind, aber Handschuhe umso mehr. Also der Fokus beim Equipment verschiebt sich bei diesem Playstyle. Das grundlegende Kampfsystem bleibt auch gleich. Also es wird kein Street Fighter plötzlich oder man macht irgendwelche Backflips wie in übertriebenen Martial Arts Filmen. Es bleibt also realistisch. Nur anstelle des Schwertes zu schwingen, schlägt man mit der Faust, macht einen Tritt oder ähnliches. Man kann dieses System auch noch ausbauen und Schmieden mit einbinden. Anstatt sein Schwert am Schleifzahn zu schärfen, könnte man seine Handschuhe verbessern, sodass diese an den Knöcheln verstärkt sind oder etwas stachelig spitz sind. Also es gäbe einige Möglichkeiten, sodass der Playstyle einiges bieten könnte. Ich selbst finde dass auch nicht unbedingt die mittelalterliche Fantasy-Stimmung kaputt machen würde. Klar denkt man beim Kampfsport doch eher an Asien, aber es gibt einige Dokumente aus dem europäischen Mittelalter, die Kampfkunst beschreiben. Was würdet ihr davon halten, wenn es sowas in Gothic Risen geben würde? Sorry für die Masse an Text, aber ich finde die Idee ganz interessant. Ja, was hältst du davon? An einen Gothic-Faustkampf.
Grüße gehen raus an Jace, Commanderin Jace, die ja auch immer mal so Gothic-Fist-Only-Runs macht. Finde ich immer ganz witzig. Ja,
stimmt.
Also ich muss sagen, es ist eine nette Idee, um gerade im Early-Game gegen schwache Gegner, die kaum Rüstung haben, irgendwie was gescheit zu machen. Da würde ich das sogar ganz cool finden. Gerade wenn ich jetzt so an Gothic 1 denke, wenn du so ein paar Butler verprügeln musst mit der Faust, so wenn man da ein paar nette Handschuhe hat, die so schlagringmäßig funktionieren, vielleicht auch so ein bisschen, dann finde ich das ganz cool, wenn man da so ein bisschen extra Schaden macht. Aber im Late Game, wenn man eine dicke Rüstung hat oder gegen Gegner kämpft, die auch eine dicke Rüstung haben, dann finde ich das einfach komisch, dann mit den Fäusten zu kämpfen. Also das würde, glaube ich, nicht so geil passen, finde ich, in das Gothic Risen Ding. Bei Skyrim ist das was anderes, da finde ich das irgendwie okay, oder halt in den Elder Scrolls spielen, aber ich finde, für Gothic passt das nur irgendwie im Early Game höchstens. Oder gegen Gegner, die keine dicke Rüstungen haben.
Ich bin so hin und her gerissen, weil wenn man wirklich jemanden, was er meinte, so eine Rüstung hat, wie zum Beispiel hat die Drachenjäger-Rüstung nicht auch so dicke Stacheln vorne an den...
Ja, ich glaube schon.
Und wenn man damit zuhauen würde, dann würde man ja auch Klingenschaden machen, sowas in der Richtung. Wenn man sowas schön verkauft, sodass es in die Spielwelt passt, warum nicht, ne? Aber das ist ja dann auch so ein optionaler Spielstil, den du nicht benutzen musst, ne?
Ich fände das halt auch gut, wenn man dann halt damit besseren Nahkampfschaden macht, aber halt nur gegen Einheiten, die eine leichte Rüstung haben oder keine Rüstung haben. Dann finde ich das logisch, ne? Aber jetzt so gegen einen Paladin oder gegen einen Ritter, der ein dickes Kettenhemd trägt, finde ich das irgendwie, ich weiß nicht.
Okay, also, aber mit so spitzen Stacheln, ich meine, wofür ist ein Dolch da? Um halt durch ein Kettenhemd durchzustechen auch, ne? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und da ist auch die Frage, passt das zu Gothic? Aber Was auch witzig ist, dass zum Beispiel gerade beim Risen Speedrun wird der Faustkampf bis zum Ende des Spiels benutzt. Nur mal, ich habe mir neulich Risen 1 Speedrun angeguckt. Und da benutzt man selbst bei den Echsenkriegern den Faustkampf, weil man einfach Gegner bald kaputt stunlocken kann einfach.
Oh Mann.
Aber ja, wenn man das ausbauen würde, dann müsste es halt wirklich mit neuen Animationen, vielleicht, dass man auch wie bei Gothic, man ist Kämpfer, dann nachher Meister im Faustkampf. Ja. Aber das müsste auch irgendwie passen zu einer bestimmten Gilde, ne? Wenn dann zum Beispiel so ein Nord mal wirklich einer der Clans wäre, so ein dicke Barbaren, die alle 3 Meter groß sind und mit den Fäusten draufhauen, dann würde ich das noch eher glauben, als wenn auf einmal so, weiß ich nicht.
Ich finde, so weit muss man gar nicht vorkommt. Gehen. Man kann das ja schon so machen, dass es in der Hafenstadt, egal ob jetzt Risen oder Gothic 2, dass es da einfach in so einer Kneipe so ein ja, wie so eine Art kleinen Fight Club gibt. Oder bei Alrik oder so, weißt du? Das ja, ist genau, halt einfach so ein stämmiger Typ, der auch einfach Faustkämpfe hinterm Lagerhaus macht. Und bei dem kannst du das zum Beispiel lernen.
Das so. Gibt's ja öfter mal in Spielen, dass es so Faustkampf Clubs gibt, wo man sich dann prügeln kann. Bei Fable gibt's das zum Beispiel auch. Da hat jede Stadt so eine eigene Prügelgruppe. Die trifft sich dann mal abends, dann kann man sich da um für Gold prügeln. Wie so ein Fight Club.
Ne? Ja, cool.
Ja, ja, weiß ich nicht. Würde mich nicht stören, wenn es ausbaubar wäre. Ich würde es dann auch machen. Also je mehr verschiedene Spielstile es gibt, desto besser, finde ich eigentlich. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Leute Skyrim und ähnliche Spiele so oft spielen, weil es so viele unterschiedliche Arten gibt, das Spiel zu spielen. Ne? Mhm. Und bei Gothic ist man ja schon limitierter.
Das stimmt. Also wenn es jetzt eine Mod gäbe, die irgendwie das möglich macht, dass man das Spiel theoretisch nur only mit Faust durchspielen kann, aber jetzt auch nicht so schwer, sondern halt auch wirklich relativ passabel, dann würde ich das auch probieren.
Mhm, ja. Also Gothic 1 kann man wohl problemlos mit Fist-Only durchspielen. Wollte ich auch irgendwann mal machen. Ne? Gothic 2, die Nacht des Rahmen geht dann wohl nicht mehr, aber Gothic 2 Classic kann man problemlos durchspielen. Mit Fist-Only, habe ich mir sagen lassen. Und bei Gothic 3, keine Ahnung. Ich weiß, also da gibt es ja Faustanimationen, aber ob die gut sind, weiß ich nicht. Risen wäre dann wahrscheinlich auch wieder möglich.
Ne? Frage ich. Auf Anhieb wüsste ich jetzt gar nicht, wie der Faustkampf in Gothic 3 aussieht.
Ich glaube, denk mal an die Ninja-Mumien.
Ah ja, stimmt, hast recht. Mhm. Ja, hast recht.
Ja, das ist dann der Faustkampf. Und ja. Okay. Dann hat Unoi geschrieben. Hallo Jorgenson, dank eures Podcasts habe ich nach gefühlt 100 Jahren mal wieder angefangen, Gothic zu spielen. Gerade spiele ich es zum ersten Mal mit der Erweiterung Die Nacht des Raben. Bisher geiles Spiel. Ich wollte mal ein paar Anmerkungen machen und dann noch ein paar Fragen stellen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für den vielen Text. Zum Thema Frauen in Gothic 1 habt ihr, glaube ich, nie folgenden Punkt bedacht, den ich doch sehr schlüssig finde. Wie auch in unserer Welt werden Männer und Frauen in unterschiedlichen Gefängnissen untergebracht. Vermutlich nicht nur, um Sexualstraftaten zu verhindern, sondern auch, damit keine Liebschaften entstehen können. Diese könnten wiederum zu mehr Streitigkeiten führen, wenn Person A und B auf Person C stehen oder wenn Person D mit mehreren verkehrt. Stichwort Eifersüchtigkeiten, Territorialverhalten und so weiter. So würden viele Frauen in der Kolonie zu mehr Instabilität führen oder zumindest denkt der König so. Die Tatsache, dass es Frauen in der Kolonie gibt, ist, denke ich, nur dem geschuldet, dass Gomez eben die Macht hat, das zu fordern. Ich denke, dass ansonsten mit weiblichen Straftäterinnen anders umgegangen wird. Was denkt ihr, macht der König sonst mit ihnen? Bin gespannt auf eure Ideen. Also das wäre Frage 1.
Also, ja, es macht schon Sinn, dass der König kein Interesse daran hat, Frauen in die Barriere zu schicken, weil ich glaube, das hatten wir auch schon mal, das Thema, aber ja. Die können ja jetzt schlechter Erz fördern. Ne? Ja. Einfach vom Körperlichen einfach her so. Ja. Vielleicht.
Irgendjemand hast du damit übrigens jetzt getriggert, weil du gesagt hast, Frauen sind körperlich schwächer als Männer.
Ja, ich weiß, die Nummer dran. Waren immer Leute, ja, ich weiß. Hate bitte an meine E-Mail-Adresse, ist unten verlinkt. Nee, aber ich glaube, der König, ja, ich weiß nicht, um jetzt noch eine tolle Antwort zu geben, der sperrt die einfach bei sich in seinem Palast unten in den Keller ein.
Ja, also zum Beispiel auch Ori, ganz am Anfang, der verrät ja, dass die Frauen, die dort sind, sind ja auch nur verurteilte Gefangene, sonst wären sie gar nicht da. Und Ich denke, ich gehe da mit. Die sind halt nur da, weil Gomez das sich leisten kann, sowas zu fordern. Ne? Und dann nehmen sie wahrscheinlich die eh Probleme machen und die schlimmsten Frauen da sind, die sie da irgendwo haben, die sie wahrscheinlich noch loswerden wollen. Ja. Weil die sich auch schlecht verhalten und die Wärter angreifen oder was weiß ich. Ne?
Mhm.
Mal gucken, wie, haben wir ja auch schon öfter darüber geredet, wie es das Remake handeln wird. Vielleicht hat man da doch hier und da mal noch mehr Frauen eingebunden, die auch stärkere Charaktere dann darstellen und vielleicht sogar irgendwo eigene Quests noch haben.
Ja, finde ich cool.
Gerade mit Velaya haben wir ja drüber geredet, dass man vielleicht so eine Rettungsaktion mit Velaya,
ja, sehr schön. Genau, im Sequel gibt es ja auch diese Tora.
Ja, genau.
Fände ich sogar ganz cool, wenn man die auch schon in Gothic 1 irgendwie irgendwo findet.
Ja. Ah. Mal gucken, wir lassen uns mal überraschen. So, 2. Ihr habt gemeint, dass man beim Verkauf von Wolfsfell nur 2 Gold pro Fell bekommt und ihr deshalb meist Lerning beim Schmied werdet. Das hat mich gewundert, weil ich früher fast immer zu Bosbar gegangen bin und 4 Gold gemacht habe. Beim Schmied war ich gerade in den ersten Stunden Gothic 2 meist pleite. Vielleicht habe ich zu wenig Rohlinge gefunden. Auch bei meinem jetzigen Durchgang, die Nacht des Rahmen, bin ich Lerning bei Bosbar und bekomme bei ihm 10 Gold pro Wolfsfell. Und ich glaube 15 pro Wildschweinfell, bin mir aber gerade nicht sicher. Tatsächlich bekomme ich die von euch genannten 2 Gold nur, wenn ich das Fell bei anderen Händlern verkaufe. Ich spiele die Steam-Version und mit einem Patch, dass das Spiel überhaupt läuft. Vielleicht liegt es daran. Wollte euch das mitteilen, falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, also was ich meine, wenn ich sage, wenn man zu Bosbar geht, dann kriegt man ja pro Wolfsfeld 10 Gold und Schattenläufer 250 und Troll 500 und das sind so feste Preise. Wenn man aber zu Harad geht, dann kann man schmieden und man kann ja Felle abziehen trotzdem lernen. Das heißt, man kann alle Felle bei normalen Händlern trotzdem für 2 Gold verkaufen, wenn man das denn will. Aber man kann durch Schmieden meines Erachtens viel schneller Gold verdienen, weil am Anfang musst du ja auch erstmal rausgehen und die ganzen Viecher besiegen. Ich glaube, daher kommt das gerade. Ne?
Ja, genau.
Und also, und wenn du...
Ja. Ja, also wir haben das ja auch so gemeint, dass wir das jetzt nicht bei Bosbar verkaufen, sondern dass wir das bei normalen Händlern so verkaufen, die Fälle, ja, dass man da nur 2 Gold kriegt.
Und wenn man jetzt gerade in Kapitel 1 ist, dann zu Harad geht und alle Händler abklappert, die Rohstahl verkaufen, ne, und pro geschmiedetes Schwert schon irgendwie, was weiß ich, wie viel es da gibt, 250 oder so, ich weiß gar nicht aus dem Kopf, ne? Also auf jeden Fall echt viel. Das heißt, du hast dann ganz schnell 10.000 Gold und so viel kriegst du am Anfang nicht so schnell mit Fällen. Im Nachhinein, auf lange Sicht, wenn du jetzt ganz viele Fälle auf einmal abgibst, dann kommt es dir vielleicht so vor, als hättest du jetzt übelst viel Gold bekommen, aber ich bin immer noch der Meinung, dass man als Schmied viel mehr verdient. Weil gerade wenn du einen Elbastardo oder so nachher schmieden kannst, klar, das kostet auch immer mehr Lernpunkte, ne? Das muss man auch bedenken, aber wenn du es dann schmieden kannst, dann kriegst du pro Schwert irgendwie 700 Gold oder so. Mit einem Rolling. Ne?
Auf jeden Fall. Also würde ich auch immer sagen, wenn es ums Finanzielle geht, immer Schmied werden. Also weder als Alchemist noch als Jäger kann man so viel Geld verdienen, über längere Sicht gesehen und gerade am Anfang.
Ja. Seine Frage war jetzt noch, wie glaubt ihr, kann sich das Bosbar finanziell rentieren, wo die Fälle doch zu einem Preis weit über dem Marktpreis beim Helden kauft? Macht auch wenig Sinn, muss man sagen. Vor allem, er ist Bosbar der Bogner und er verkauft auch Bögen, aber irgendwie ist sein Haupthandel anscheinend mit Fällen. So, weiß ich nicht.
Naja, es bietet sich halt an, dass man als Bogner auch Fälle oder Jagdtrophäen halt handelt, weil der Bogen ist ja eine klassische Jägerwaffe, sag ich jetzt mal. Klar, Armbrust auch, aber die meisten Jäger sind halt mit Bögen unterwegs und nicht mit Armbrüsten. Und da kann man schon eins und eins zusammennehmen. Das, für mich ist das okay. Macht ja auch Legend of Azun so. Da gibt's ja auch diese Zunft da oben in der Stadt, die auch beides bedient. Mhm. Deshalb, vielleicht hat er ja irgendwelche Leute im oberen Viertel oder auch von außerhalb, die wirklich gutes Geld dafür geben, weil sie eben nicht das Talent haben und auch keine Jäger sind, um an Fälle zu kommen. Und vielleicht ist das einfach so ein, nicht, jetzt nicht Monopol, aber so eine Schnittstelle, die Bosbar da einfach abdeckt mit dem Handeln von Jagdtrophäen einfach. Finde ich okay.
Ja, es ist auch okay, aber... Also ich finde es schön, wenn Mods das noch einbinden, dass er auch dir beibringt, wie man Bögen baut.
Das wäre cool. Oder Pfeile schnitzt oder sowas wenigstens.
Ja, das gibt es ja auch in bestimmten Mods.
Ja.
So, dann ist hier noch ein Punkt zu Cypher, aber das wissen wir auch beide schon. Das hatten wir auch schon mal im Thema, ne? Da hat er nur noch kurz um zusammenfassend gesagt, wenn Cypher von da verkloppt wird, dann gibt es keinen extra Dialog. Und auf jeden Fall das mit dem Krautpaket noch. Aber das hatten wir alle schon.
Ja, so, ne? Ja.
Dann hat er noch geschrieben, wenn man mit Torben über die Paladin in Kurine spricht, dann sagt er ja, dass er glaubt, sie seien deshalb da, um den Bauernaufstand zu unterbinden. Aber hat der Bauernaufstand nicht erst begonnen, nachdem die Paladine sich in Kurines eingenistet haben? Nee, der Bauernaufstand hat begonnen, nachdem Ona, die Söldner angeheuert hat. Und das war, bevor die Paladine kam.
Genau. Also es müsste sogar, aber es liegt vielleicht nicht viel Zeit dazwischen, aber das müsste, ja genau.
Ne? Also das wäre auch witzig, dass er dann denkt, ja, guck mal, wir haben eine Woche Bauernaufstand und Paladin ist sofort da. Wer hat die denn eigentlich informiert? Und Krieg gibt's ja eigentlich auch noch. Und ja, trotzdem hat er, dann müssen die Bürger eigentlich denken, boah, der Krieg läuft ja gut, wenn die Paladine noch extra Kriegsgaläre hier absteuern können vom Schlachtfeld, ne?
Also, um
den Bauernaufstand zu beheben.
Ich meine, ich wollte gerade sagen, die Paladine sind ja nicht wegen den Bauern da, wegen den Bauern oder Söldnern da. Vielleicht auch, aber hauptsächlich ja, um dieses Erz aus der Kolonie zu fördern.
Das ist einfach so, die Paladine wussten nicht mal, dass die Barriere zerstört ist. Ich gehe sogar so weit. Die Paladine sind da, um Erz abzuholen, ganz klar. Weil, woher sollen sie es denn wissen? Es ist ja passiert und die sind ja schon losgefahren und die Paladine sind ja nicht losgefahren. Vielleicht hat der König eine Vorahnung, ne, Prophetien von einem Traum von Innos oder so, dass er dann daraufhin die, ich glaube in Gothic 3 sagt er sowas ähnliches, dass er gesagt, ja, ich habe ja dir die Esmeralda geschickt, so, ne? Aber es klingt auch immer wie eine blöde Ausrede von Roba, finde ich. so gesehen könnte ja Innos ihm im Traum verraten haben, schick ein Schiff los nach Kurinus, ne? Aber die Hauptaufgabe ist ja, Erz zu holen, weil der Kampf mit den Orks schlecht läuft. So,
ja.
Ne? Brauchen mehr Erzwaffen. Aber als sie dann ankamen, war ja die Barriere zerstört. Und da liegt ja nur eine Woche dazwischen, also sie können es eigentlich gar nicht wissen.
Aber vielleicht hat man einen Boten irgendwie geschickt oder ein Magier hat sich teleportiert und gesagt, hier, die Barriere ist jetzt zerstört. Ja, guck mal, also, wie gesagt, wir leben in einer Welt voller Magie, so, da kann man sich immer schnell von A nach B teleportieren. Und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass das Festland jetzt nicht so weit weg ist von der Insel. Also ich würde sagen, vielleicht maximal ein oder zwei oder drei Tage, wie das Schiff braucht vielleicht. Und das wäre in einer Woche einmal hin, einmal zurück.
Ja, das kann natürlich sein, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das alles Zufälle waren. Dass die Paladine da hinkommen und dann halt der Bauernaufstand war, die Barriere war zerstört
dass
sie sich selbst gewundert haben. Und dann,
genau.
Weil Garond hat ja eigentlich sogar, nein, die können es auch gar nicht, eigentlich Garond hat ja sogar gesagt, die kamen ins Mint, haben sie ja Burg eingenistet und dann kamen ja auch erst die Drachen und die Orks. Weil Tandor erzählt ja noch, dass sie Trupps draußen hatten und dann kamen die Orks und sie waren ja eher noch ein bisschen freier und haben ja die Lager gebaut bei den Minen und so, ne? Weil die haben ja noch Zeit gehabt, da zum Beispiel bei der alten Mine, da haben sie ja noch einen Turm gebaut und so eine klar Holzbarrikade und ein Lager aufgebaut und so, da wo Markus eigentlich war. Und das kostet ja auch Zeit. Also ich denke mal schon, dass die mindestens eine Woche komplett durchgearbeitet haben mit allen möglichen Leuten, mit dem Paladin, Garons Trupp. Und dann sind die Orks erst gekommen, weil das passt auch zu dem, was die NPCs an verraten.
Also du meinst, dass so, der Schläfer hat zwar alle gerufen, aber die haben erst mal eine Woche gebraucht, bis sie da waren.
Ja, weil die von überall hinkamen. Weil die Paladine waren vorher da. Weil die sagen ja auch, die Orks kamen dann, haben die Mauer gebaut und dann kam die Belagerung. Und dann war ja auch das mit der Ork-Ramme irgendwann und die Drachenangriffe. Aber sie sind ja nicht hingegangen und wurden ja schon von Drachen angegriffen und sind dann in die Burg geflohen, sondern sie waren ja schon in der Burg.
Ne? Ja, aber für mich klang das so, als ob Tandor erzählt hat, dass die sich erst in die Burg zurückgezogen, nachdem die Orks angegriffen hatten.
Ist ja nur sein Trupp. Er war noch beim Trupp draußen, ein Spähtrupp draußen und die haben die Orks beobachtet, das erzählt er. Ne, das war ja nicht die ganze Paladin-Gruppierung da. Die waren ja von Anfang an, hatte jeder seine Ordnung. Ne? Silvestro, Fayette und Markus sind zu den Minen gegangen, hatten da ihre Leute. Und dann ist das alles nach und nach passiert.
Ich versuche das gerade mit Diego irgendwie in den Zusammenhang zu kriegen.
Ja, Diego ging, als die Barriere gefallen ist, ging Diego direkt zurück nach Kurinus. Er hat wahrscheinlich eine Zeit lang gebraucht, war vielleicht auch ein paar Tage bewusstlos, er weiß, ne? So, ne? Ging zurück. Ja. Und zum Beispiel in der Zeit, wo Diego zurückging, sind die Paladine angekommen und haben ihn direkt aufgegriffen. Und er ist in die Stadt gegangen, die Paladine werden da gewesen sein, vielleicht war auch ein Tag schon da in der Stadt. Und dann am nächsten Tag hat er gesehen, die Paladin kommen, ich muss unbedingt den Paladin davon berichten. Dann haben sie ihn wieder zurückgeschleppt. Und Gorn hat wahrscheinlich länger im Minental festgehangen und ist dann ein bisschen später zurückgegangen. Und dann wurde er direkt von Paladin aufgegriffen, als die über den Pass gelaufen sind.
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das würde deine Theorie tatsächlich stützen, dass die Paladine schon da waren, bevor die Barriere tatsächlich zerstört wurde. Weil die sind wahrscheinlich angekommen in der Stadt, die Barriere stand aber noch. Und dann ist quasi die Barriere zerstört worden und Diego ist direkt
passt
mit dem
zeitlich
Fall.
Zeitlich aber nicht.
Doch,
passt
zeitlich. Zeit,
nein,
doch,
passt
doch, 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 doch. Nein, nein, lass, nein, lass nein, mich mal nein. kurz ausreden. Lass mich aber mal kurz ausreden. Also, es würde passen, weil Gorn würde, Diego ist direkt in die Stadt, nachdem die Barriere gefallen ist. Vielleicht höchstens einen Tag später. Hat gesehen, oha, Paladine hier. Hallo, Paladine, wie sieht's aus? Drachen sind da. Dann wird, hier Lothar, oder wie der da heißt, gesagt haben, ja, okay, nee, hör mal auf, so eine Panik jetzt zu machen. Du kommst jetzt direkt mit dem Trupp mit. Und der Trupp ist dann quasi kurz nach dem Fall der Barriere aufgebrochen und hat Gorn wahrscheinlich auf dem Weg aufgesammelt. Weil Gorn wollte wahrscheinlich auch gerade los von dort. Das würde schon Sinn machen, dass da höchstens ein oder zwei Tage dazwischen liegen, nachdem die Barriere gefallen ist, dass die Paladine dort aufgekreuzt sind.
Das glaube ich nicht, wegen Lee und den Leuten bei Ona.
Die sind ja aber auch relativ nach Fall der Barriere schon raus. Die sind ja sofort raus, nachdem das Ding weg war. Warum sollten die da länger warten? Die werden sofort ihre Sachen gepackt haben und aufgebrochen
sein. Ja, aber da kommt es ja gerade zu dem Punkt, dass der Bauernaufstand da war, bevor die Paladine da war.
Der wird schon vorher gewesen sein, würde ich sagen.
Ja, aber der rührt ja daher, dass Ona gesagt hat, ich verkaufe an die Stadt nichts mehr, weil ich jetzt Söldner habe. Weil die Milizen vorher das Problem waren, die gab es ja schon vorher. Die haben ja die Höfe ausgebeutet. Und da hat Ona gesagt, ich mache bei dem Scheiß nicht mehr mit. Ne? Und dann hat er sich Söldner besorgt.
Aber was ist denn mit Silvio? Die kam ja nicht aus der Barriere. Vielleicht
Silvio
waren die
kam sowieso später erst, als Lee schon da war.
Ja, stimmt. Ja, da hast du recht.
Das
ne? stimmt.
Die kam aber erst später. Aber das finde ich gerade interessant, das Thema, weil wir noch, darüber haben wir noch nie gesprochen, über diese zeitliche Ordnung. Wir haben halt schon zwischendurch über Diego gesprochen und so, aber genau das finde ich eigentlich gerade total interessant. Mhm. Ne? Weil es gibt, also ich habe es immer so verstanden, dass Garold im Minental war und die Orks waren noch nicht da. Die sind erst gekommen und deswegen hängen sie ja da fest.
Ne? Ja, das würde auch tatsächlich irgendwie passen. Ich gehe gerade gedanklich durch, was so die ehemaligen Gardisten und Schatten und Butler sagen in Jakenda. Da erzählt ja Huno auch so ein bisschen davon, von der Flucht. Also die werden ja, also die Barriere wurde zerstört und die haben sofort Sack und Pack geschnappt und sind losgerannt. Und es ist ja sofort eine Panik ausgebrochen. Ja. Hat man ja auch im Video so ein bisschen gesehen. Und während die Barriere noch fiel, hat dem ja einen Blitz getroffen zum Beispiel, ne?
Ja, und Taurus hat ihn dann eingesammelt.
Genau, richtig. Also die sind sofort los. Und ich glaube, dass das in den anderen Lagern nicht anders gewesen sein wird. Also in der Bruderschaft sind erstmal alle geistig verfallen. Und die sind wahrscheinlich nicht sofort geflohen, weil die Drachen kamen ja dann schon. Also die Drachen kamen und haben anscheinend die Bruderschaft angegriffen, weil die wahrscheinlich noch nicht los sind. Ich glaube, vielleicht sind die noch 1, 2, 3 Tage geblieben. Aber das neue Lager und das alte Lager, die haben wahrscheinlich direkt versucht, kurz nach dem Fall schon direkt zu fliehen.
Aber ich denke zum Beispiel, die Paladine waren auf jeden Fall, die sind da hingekommen, ne? Und da war noch nicht alles zerstört, weil die sagen noch, beim letzten Drachenangriff wurde der komplette Außenring zerstört. Und der war noch da. Das heißt, die Paladine waren da, bevor die Orks da waren. Ganz klar.
Dann müssen wir jetzt aber drüber sprechen, was passiert ist mit der Bruderschaft. Sind die erstmal noch ein paar Tage geblieben nach dem Fall und dann kamen die Drachen oder kamen die Drachen sofort nach dem Fall?
Die Bruderschaft ist ja eigentlich sowieso, man kann ja das Sektenlager gar nicht betreten, ne? So, man weiß gar nicht, was los ist. Aber wenn man Angar und Lester zuhört, dann sind ja alle, haben den Verstand verloren, sind rumgeirrt. Und auch Lester erzählt ja, dass er erstmal rumgeirrt ist, bevor er sich retten konnte. Angar ja genauso, der ist ja irgendwo einfach aufgewacht, der weiß ja gar nicht, wohin gekommen ist in die Burg. Ne?
Dann ist jetzt und halt die Frage, wie lange sind die rumgeirrt?
Ich weiß auch gar nicht, warum du das unbedingt von der Bruderschaft festmachen musst.
Weil die ja von Drachen angegriffen wurden. Und deiner Theorie nach...
Wer sagt denn, dass die Bruderschaft von Drachen angegriffen wurde?
Ja, Lester sagt doch, er hat einen großen schwarzen Schatten gesehen.
Ja, aber das kann ja auch sein, wo war denn Lester? Der war in der Bergfestung bei dem Ende von Gothic 1. Der war gar nicht in der Bruderschaft.
Nee, das muss nicht sein. Das kann ja sein, dass er zwischendurch wieder zurückgegangen ist.
Es kann auch sein, dass er irgendwo anders in der Barriere war.
Ja, kann auch sein.
Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die Bruderschaft angegriffen wurde. Unbedingt, ne? Weil, also ich denke, es ist eine ganze Zeit vergangen, weil es braucht Zeit, diese Minenlager aufzubauen. Und das kann man nicht, wenn Drachen und Orks schon da sind. Dann hätte man das gar nicht gemacht.
Aber Lester sagt doch, es wurde alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannt. Das hat er ja erzählt.
Ja, bei ihm in der Umgebung wahrscheinlich, wo er dann gerade da war. Aber das ist ja auch Lester, wir sprechen ja mit Lester, okay, Lester sagt auch erst 3 Wochen schon in dem Tal, ne?
Ja.
Das heißt, Lester muss direkt abgehauen sein auch. Aber der macht es, dann gibt es da ganz viele zeitliche Ungereimtheiten. Weil es passt nicht zusammen, dass die Paladine diese Lager gebaut haben, wenn die Orks schon da waren. Und es passt dann auch wirklich nicht, dass Diego innerhalb von einem Tag Weil wann ist denn, das passt überhaupt nicht zusammen. Das verwirrt mich jetzt alles voll. Weil das passt wirklich nicht. Es passt wirklich nicht zusammen. Weil, das ist krass, dass wir noch nie darüber geredet haben. Das macht ja gar keinen Sinn. Weil ich finde, es hakt wirklich daran, dass die Paladine ja schon die ganzen Minenlager haben. Weil das braucht ja Zeit. Und man erfährt, die Paladine sind vor 2 Wochen mit dem Schiff angekommen. Das sagt man. Und die Barriere, der Held hat 3 Wochen unter Stein gelegen. Das ist die grobe Zeitrechnung, die man hat. Das heißt, es kann nur 1 Woche dazwischen sein. Das heißt, in der Woche muss alles andere passiert sein. Die ganzen Ona muss in der Woche halt die Söldner angeheuert haben. Die sind da alle hingelaufen. Diego muss aber in der Stadt auch gewesen sein. Irgendwann und von den Paladinen mitgenommen worden sein. Das aber gar nicht passt, wenn sie nicht da waren.
Ich stelle mir gerade vor, kennst du dieses Meme von diesem Typen, der an so einer Tafel steht und so richtig geisteskrank in die Kamera guckt, um irgendwas zu erklären? Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie du das bist. Man müsste wirklich mal so einen Zeitstrahl mal malen und das mal diese ganzen Ereignisse mal versuchen, auf so einem Zeitstrahl festzuhalten irgendwie.
Oder wir haben beide gerade irgendwelchen großen Logikfehler gerade bei unserer Zeitrechnung, wo irgendwas ganz Einfaches ist und dann, wenn wir nachträglich den Podcast uns nochmal anhören und die Kommentare lesen, dann sagen die Leute, hey, seid ihr dumm? Das ist doch eigentlich voll easy, so.
Ich versuche gerade alle Dialoge durchzugehen, die mir einfallen, die irgendwas dazu beitragen können. Und dieser Dialog mit Lester am Anfang, der ist wirklich verwirrend, weil der erzählt ja, wie alle, ne, kopflos durch die Gegend ran und alles ein großer schwarzer Schatten hat alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannt. Das klingt für mich so, als ob ein Drache das Sumpflager angegriffen hätte.
Ja, wenn man davon ausgeht, dass er dann im Sumpflager war, ja. Ne, aber für mich war es nicht so, daraus lese ich oder höre ich nicht heraus, dass er unbedingt im Sumpflager war. Klar, kann das sein, aber er kann auch irgendwo sein, weil Diego und Gorn waren ja anscheinend auch irgendwo, ne?
Und Milton, aber die beiden Beispiel, sieht man ja auch im
Intro. Und Milton zum Beispiel ist ja auch zurückgegangen ins Kloster und dann kam die Paladin und hat gesagt, ich gehe wieder zurück.
Ne? Dann ist jetzt halt die Frage, ja, also ich nehme an, Milton wird gemeinsam mit allen anderen des alten, wird er ja gar nicht sein, weil die Feuermagier wurden ja getötet, das heißt, er wird nicht mehr ins alte Lager zurückgegangen sein.
Nee.
Das heißt, Milton muss unabhängig vom alten Lager auch aus dem Tal raus sein. Aber dann ist jetzt die Frage, ist er davor schon raus? Also konnte der ein bisschen Vorsprung gewinnen und ist schon eher im Kloster gewesen, als die anderen kamen? Nach dem alten Lager rausgegangen?
Nee, also ich glaube, der ist vorher schon auch früh rausgegangen. Und man weiß ja, dass die 4 Freunde sich ja treffen wollten.
Mhm.
Ne? Und dann sind wahrscheinlich, man sieht ja auch im Intro, als die Barriere kaputt geht, dass Diego und Gorn noch zusammen chillen. Lester ist nicht dabei, Milton ist nicht dabei.
Genau.
So. Dann wundert es mich aber auch, wenn die beiden zusammen waren, vielleicht haben sie sich auch nachträglich noch getrennt, aber im Endeffekt sind ja alle dann alleine unterwegs gewesen, nur Milton wusste, dass Diego und Gorn wieder Minental sind, weil er ja das gesehen hat, ne? Dass die eingeteilt wurden. Diego bei Silvestros Truppe und Gorn war im Kerker.
Ja, so wie sich das für mich anhört, klang das halt immer so, Diego ist direkt in der Stadt einkassiert worden und ist dem Trupp quasi angeschlossen worden, also der ist von der Stadt aus mit dem Paladin los. Bei Gorn klingt es halt irgendwie immer so, als ob der erst unterwegs zusammengesammelt wurde. Also ich glaube nicht, dass Gorn in der Stadt war.
Nee, ich glaube auch nicht, dass Gorn in der Stadt war. Nee, der sagt sogar, der hat es gar nicht aus dem Tal rausgeschafft. Der wurde hier aufgegriffen. Vielleicht war Gorn, ich glaube, wir haben sogar mal darüber geredet. Gorn ist ja immer so ein Hau drauf gewesen. Da denkt ja auch, vielleicht gehe ich jetzt mal bei den Erzbaron plündern oder so.
Ja, das kann
sein. Dann ist er in die Burg gegangen, wo da kam er raus, dann stand er auf einmal die Paladin. Ja,
dafür haben wir schon mal gesprochen.
Ja, genau. Und dann hat er sich zur Wehr gesetzt und ja.
Genau, das würde aber bedeuten, dass Milton zusammen mit dem Paladin-Trupp und dem gefangenen Diego zurück in die Barriere kam.
Genau,
ja. Richtig.
Ja. Ja.
Auch krass, dass Milton als Feuermagier zulässt, dass Diego gefangen ist, ne?
Ja, aber was will er machen, ne? Weil er ist selber ein verurteilter Gefangener und er ist Feuermagier, die könnten auch einfach sagen, du bist gar kein Feuermagier, aber keiner der anderen Feuermagier kann das bestätigen, dass er einer ist.
Jo,
keiner kennt eigentlich. Ihn ja, das ist auch noch so ein richtiges Thema, ne, dass die ihn überhaupt akzeptieren. Stimmt. Wahrscheinlich ist er deshalb gar nicht ins Kloster gegangen und stand nur vor der Tür, weil ihn niemand reingelassen
hat. Also, du bist so ein Scharlatan, ich lass mal hier nicht rein. Nee, aber Pyrokar redet ja auch über Milton, also Pyrokar ist ja schon vertraut. Es kann ja auch sein, dass Milton, dass das Kloster das schon weiß, weil es gab ja auch wahrscheinlich immer wieder Briefwechsel.
Ja, okay, doch, das stimmt.
Das gab es. Dass Koristo auch Botschaften nach außen geschickt hat, so.
Ja, doch, das gab es mit Sicherheit.
Ja. Hm. Tja.
Aber sehr verwirrend. Ey, schreibt mal gerne eure zeitliche Einordnung dazu in die Kommentare. Ich sehe es jetzt schon, die Ausarbeitungen werden auf uns reinprasseln.
Ich habe so Bock, dass jemand irgendwie auf dem Discord in dem Podcast-Channel einfach mal so eine Zeit, so einen Zeitstrahl mit so richtig genauen Daten und genauen Strichen reinsetzt mit Ereignissen. Wenn ihr Langeweile habt, macht das mal. Das würde mich echt interessieren, ob ihr vielleicht irgendwas vergessen habt.
Das wäre mega interessant, ne? Weil es muss irgendwelche zeitlichen Schlüsselpunkte geben, die. Also für mich ist das ganz klar eine Logiklücke, dass diese Paladin-Lager aufgebaut sind, ne? Weil das dauert Zeit und dass die Trupps einsortiert sind. Und dann sagen die aber, ja, die Drachenangriff, der Außenring ist zerstört und sowas, ne? Also die Orks müssen ja erst gekommen sein, als die Paladine. Die waren halt schon da, als der Außenring noch stand. Und dann kamen die Drachen. Aber da waren die Paladine schon in der Burg, ne?
Aber vielleicht haben die Trupps halt schon geschickt, als nur die Kurines-Orks noch da waren. Das waren ja jetzt nicht so viele. Vielleicht waren die Drachen zuerst da und nur die Minental-Orks, und die Ork-Armee ist erst später gekommen und hat quasi.
Die haben
das
ja auch den Wall gebaut.
Genau,
aber
genau.
Das sagt doch auch irgendjemand. Irgendjemand sagt das doch, dass sie mit.
Mit Schiffen? Die sind mit Schiffen gekommen?
Ja, und haben den Wall gebaut und. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer. Irgendeiner der Paladine sagt doch sowas.
Ja, Urshak sagt das ja auch.
Ja, genau. Einige kamen aus Berge, eine mit Schiffen.
Und baut einen großen Zaun.
Ja.
Das ist echt spannendes Ding.
Ich wette, wir haben irgendwas Wichtiges übersehen. Ja, ich oder ich habe gerade irgendwo einen Denkfehler oder. Ne, also das, ja.
Und ich meine auch, dass im Intro steht 2 Wochen später. Also, dass das Xardas den Helden nach 2 Wochen schon beschwört.
3 Wochen später?
Ich weiß nicht, 3 oder 2? Jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher.
Ich glaube 3 Wochen und dann, weil der Held sagt dann auch noch dieses, ich weiß nicht, ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Stein gelegen. Und ich weiß genau, dass.
Ich glaube,
wie heißt nochmal der Lehrling von Matteo?
Rupert.
Rupert, dass der sagt, sie sind vor 2 Wochen mit dem Schiff angekommen, die Paladine. Ich meine, der sagt das. Oder Torben, irgendeiner. Oder Torben sagt das. Ne?
Ja.
Aber ganz ehrlich, das ist ja auch wieder dieses. Gerede, ne? Nur, was mir gerade auffällt, keiner der Paladine, nicht mal Lord Hagen, spricht die Barriere überhaupt an.
Ja, stimmt. Das ist auch nochmal so ein Ding.
Weil die müssten sich ja, wenn sie dann dahin kommen und die Barriere nicht mehr da war, dann müssten sich ja voll wundern, was ist hier eigentlich los? Wieso ist die Barriere eigentlich nicht mehr da? Das spricht niemand an. Niemand spricht den Schläfer an. Außer der Held selbst und Saturas, der in der Barriere war, der eigentlich vom Schläfer wissen musste, weil es eine Bruderschaft gab, die den Schläfer komplett thematisiert hat, der sagt, Schläfer besiegt, was ist das für ein Gefasel? Das macht gar keinen Sinn für mich, deswegen mag ich Saturas auch nicht. Aber Watras sagt sogar, dass er den schon mal vom Schläfer gehört hat.
Stimmt, war das, aber nie in der Barriere. Ist eigentlich das Unlogischste, weil eigentlich niemand, der innerhalb der Barriere war, konnte ja nach außen ernsthaft mitteilen, dass es sowas wie einen Schläfer gibt.
Aber Pyroka wusste doch schon, dass es die Bruderschaft gab. Darum ging es doch im Xardas-Brief, den er eigentlich an Xardas adressiert hat.
Okay,
da
das heißt
auch schon die Bruderschaft.
Das heißt, die Feuermagier mussten irgendwie Informationen nach außen geschleust haben, aber die Wassermagier im neuen Lager haben das ja für Nonsens gehalten. Zum Beispiel, du hast ja auch den Dialog mit Myxir, der ja auch erzählt in Gothic 2, diese Verworrenheiten der Bruderschaft und so.
Ja, ja.
Die haben ja gar nicht geglaubt, dass es
da
diesen Schläfer
der Held,
wirklich
den
gibt.
Den Schläfer gab es wirklich und
ja,
das
richtig.
Wird dann auch so unkommentiert stehen.
Genau.
Aber bei Saturas ärgert mich das am meisten, weil man geht ja auf der Gefahr hin, wegen des üblen Erzdämons, geht man ja auch dann zu Saturas überhaupt. Weil Iberion dann tot war. Und Saturas kann ja nicht auf einmal nach 3 Wochen so tun, als ob er Iberion noch nie was von Iberion gehört hat. Und über die Bruderschaft des Schläfers, das meine ich, ne?
Das weiß
also, weißt du, und das ärgert mich, wenn man sich damit so auseinandersetzt, wirklich, dann merkt man wirklich, wie viele Ungereimtheiten es da gibt. Zeitliche Einordnung und auch logische Einordnung der NPCs, was die eigentlich wissen müssten. Naja.
Aber vielleicht diese Aussage, Schläfer besiegt, vielleicht, kann er sich unter diesem Begriff Schläfer einfach nichts Physisches vorstellen? Ich meine, er weiß, okay, es ist ein Dämon vielleicht, weil die Bruderschaft hält ihn jetzt auch mal für einen Dämon. Aber er denkt vielleicht nicht, dass das so eine Bestie ist und er denkt vielleicht auch nicht, dass man den besiegen kann. Deshalb fragt er vielleicht, was meinst du mit besiegt? So, vielleicht
ehrlich,
kann er das deshalb nicht einordnen.
In dem Moment würde ich am liebsten einfach Saturas jetzt mal ins Gesicht schlagen. der regt mich so auf, wenn ich nur über ihn nachdenke gerade, weil er ist so dumm, er hat nichts mitbekommen.
Er ist so dumm.
Er ist wirklich so dumm, ne?
Ja, und lässt den Helden die ganze Arbeit machen.
Ja, vor allen Dingen, das hatten wir auch schon öfter das Thema, dass man in Gothic 1 nicht einfach sagen kann, hör mal, ne, ich war jetzt bei Xalas und der sagt, Erzhaufen ist nicht, sondern da gibt es einen Schläfer und den gibt es wirklich und der ist eine große Gefahr. Ne? Und auch das hat man ja nie die Möglichkeit, ihm zu erzählen.
Das verstehe ich auch nicht, warum.
Ach
Warum das
ja,
nicht
aber
gemacht
wir müssen
wurde.
jetzt mal, glaube ich, ein Ende finden. Wir haben schon wieder
Ja.
20 Minuten überzogen. Und
Ja.
wie gesagt, das war jetzt noch eine lustige Debatte über die zeitliche Einordnung. Fand ich auch sehr, 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 sehr interessant.
Fand
Schreibt mal
ich
gerne
gut,
eure
ja.
Meinung. Ja, und
Ja.
ich habe zwar jetzt hier noch eine Frage offen, aber es wird immer einen nächsten Podcast geben, wo man die noch besprechen kann.
Genau.
Und ja, zum
Ja.
Elex-Podcast habe ich dann auch schon mal eine Frage von Manuel M.
Ich auch. Ich habe auch eine Frage von jemand anderem.
Und von
Ja.
Gabriel Leutenegger. Habe
Genau.
ich auch eine. Ja.
Und
Und von Kuschak.
ihr könnt gerne noch ein paar Fragen zu Elex reinhauen. Wir werden das, wie gesagt, im September aufnehmen, spätestens, und dann können wir die auch alle mit reinnehmen. Also seid gerne fleißig kreativ und ja, wir danken recht herzlich fürs Zuhören dieser
Jawohl.
Ausgabe. Schaut auf jeden Fall beim Kollegen Jorgenson auf dem Kanal, guckt euch die Enderer Let's Plays an und sowieso auch die anderen Videos und lasst auch gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, ich bedanke mich und übergebe das Schlusswort an dich, werter Kollege.
Ja, war mir eine Freude mal wieder. Vielen Dank fürs Reinhören, Leute. Kurga abonnieren, Kurgas Videos gucken und ja, macht eine Zeitleiste. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.